Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 129 und Nils, wir können das Intro ganz kurz halten. Es folgt für Sie der Race Report vom Matschfuß Spring Edition 2025.
Mehr gibt's nicht so zu sagen. Hast du perfekt angekündigt, deswegen rein in die Werbung und rein in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Chor, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05.
sind
für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könnt ihr es nochmal auschecken. Und es gibt passend dazu auch nochmal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Es ist jetzt, ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die ihr, ja, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Weil Nicky Boy nämlich schon verschwunden ist nach Mallorca.
Schon verschwunden nach Mallorca und ja, ich sag's dir, wie es ist, Nils. Ich hab bei Johann immer gesehen, der hier lebt, jeden Tag lädt er irgendwelche Dinger hoch und 3 Tage nachdem ich weg war, ist er schon wieder 200 gefahren und da habe ich Angst gekriegt. Und dann habe ich natürlich gesehen, Strati ist auch schon hier auf der Insel, Tom ist auf der Insel, da habe ich gedacht, ich muss einen Flug buchen und muss hinterher, um auch noch ein paar Trainingskilometer zu sammeln und du wirst es mir nicht glauben, Nils, aber dieses Triathletenumfeld, ich bin heute Morgen ins Wasser gesprungen. Das 2. Mal dieses Jahr. Das Geile ist, ich kann dir nicht mal sagen, wie viele Meter ich geschwommen bin. Das war saugeil. Ich bin einfach reingeschwommen, habe gesagt, ich schwimme jetzt, solange ich Bock habe und bin einfach ein paar Bahnen gebadet und ich habe keine Ahnung, wie viel es war. Ich habe nicht mitgezählt, also wirklich gar nichts. Ich bin einfach, ich weiß nicht mal, wie lange ich im Wasser war, aber ich war im Wasser.
Ich habe das schon letzte Woche gesehen bei Matschfuß, kommen wir auch noch zu sprechen. Überragende Veranstaltung und Staggi in überragender Form. Ich habe erst gesehen, wie slim du bist. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der hier innerhalb von kürzester Zeit wieder 6 Kilo verliert. Tja. Dann hast du mit entsprechender Performance auf die Kacke gehauen, wollte ich gerade sagen, aber mit entsprechender Performance hast du an den Tag gelegt und dann hast du komplett den Chat vergessen. Ich dachte, wann kommt irgendwann die Nachricht, wann wir aufnehmen? Dann habe ich dir, glaube ich, gestern geschrieben, nehmen wir heute früh, heute Abend oder Freitag früh auf.
Jetzt tu nicht so, als wenn das ungewöhnlich ist, dass wir am Mittwoch schreiben, wann wir den Chat aufnehmen.
Nee, ja, aber in letzter Zeit haben wir es ja schon so gemacht, dass wir dann immer entweder Mittwochabend oder Donnerstag früh aufgenommen haben.
Oder Freitagmorgen, ja, stimmt.
Naja, Freitagmorgen war lange nicht mehr der Fall. Und dann kam aber auch die Antwort, kam da ja erst relativ spät. Und da dachte ich, Halleluja, ist der schon wieder so im Sportlermodus. Aber du bist gerade wieder Athlet, muss man sagen. Seit drei, vier Wochen bist du wieder Athlet.
Ja, das hat mich wieder gepackt. Das Wetter hat mich gepackt. Und also ich muss sagen, das ist halt genau dieser. Also ich hab durch das Wetter, weil es so geil war und ich Bock auf Radfahren hatte einfach und jetzt durchs Matschfuß-Ding und auch so währenddessen, man merkt ja dann schnell, die Form kommt wieder und ich habe jetzt wieder dieses schnelle Level erreicht, wo du so eine richtig gute Verbesserung mit wenig Aufwand hattest.
Und ja, Moment.
Highly motivated.
Moment. Als ich dich gesehen habe, du kamst ja an morgens, wir haben uns am Samstag früh getroffen durch Zufall. Es war wieder so, ich bin von Hamburg nach Kiel gefahren am Race morgen. Super schönes Wetter, hab noch einen Athletencall mit T.O. gemacht. Und dann kam schon so der erste Anruf von Nick rein, zweiter Anruf. Dann dachte ich, der ist heiß. Das war so 10 Uhr, war ja offizieller scharfer Start der schnellen Gruppen. Das haben sie jetzt ja neu gemacht beim Matschfuß. Und ich glaube, dann kamen schon zwei Anrufe von dir rein, während ich noch mit T.O. gequatscht habe. Und dann bin ich hingegangen, Stunde vorher, hab mir erstmal einen Kaffee geholt und dann standst du da, das war ein bisschen wie vor dem Race, aber du warst richtig mucksch auf die Leute von Rose, weil das Rad nicht so war, wie du dir das vorgestellt hast, hast dein eigenes natürlich nicht mitgebracht und du warst schon...
Naja, was heißt nicht vorgestellt?
Du warst auf Zinne, warte ganz kurz, bevor, ja. Dann können wir nämlich auch auf den Matschfuß eingehen.
Erstmal müssen wir gleich noch über Schwimmen reden hier, aber okay. Erzähl.
Wir sind ja darauf gekommen, weil du gesagt hast, ein bisschen Sport. Und dann habe ich gesagt, Alter, Stagi, du bist ja schon wieder richtig fit. Und dann hast du gesagt, naja, die eine Woche 18 Stunden, die andere Woche 20 Stunden gefahren.
Ja.
Und 18 Stunden und 20 Stunden ist nicht ein bisschen Sport.
Aber zwei Wochen.
Scheißegal, 18 Stunden und 20 Stunden ist nicht ein bisschen Sport.
Aber ich habe auch nicht gesagt, ein bisschen Sport, ich habe gesagt, mit geringem Aufwand.
Ja, genau, stimmt.
Und jetzt so ein Leistungssprung in zwei Wochen, also klar, ich bin ein paar Stunden Rad gefahren, das ja.
Da stottert er gleich rum.
Das ist nicht, nee, da stottert ich nicht rum, aber das ist ja, ich finde, das ist, in zwei Wochen hätte ich selber nicht mit gerechnet, dass ich so einen großen Leistungssprung mache wieder. Von gefühlt 100 Kilometer, ich komme gerade an und wenn ich die irgendwie rumkriege, bin ich komplett Malle und Fritte und dann die paar Tage auf Malle, der 200er mit Johann, das hat mir gut getan für die Form. So ein langes Ding.
Immer
das
langes,
tut einem, das tut
langes Grundlagentraining
gut.
Ist einfach das Beste, was man machen kann.
Ja, so sieht es aus.
Das alte, Jan Ulrich Gedächtnistraining, 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden, alles nur auf Wasser, das ist halt einfach bewährt seit den 90ern, das ist einfach so.
Ja, ich habe es auf Carbs gemacht, Wasser habe ich mich nicht getraut, weil das wäre in die Hose gegangen.
Ist auch schlauer.
Aber ja und jetzt noch kurz, um das, das Rad war nicht so, wie ich wollte, das ist ja halb richtig, sondern ich hatte ein Rad in 59 reserviert und es war nur noch eins in 57 da und alle anderen waren schon weg und da hatte ich natürlich ein bisschen Stress, weil wenn du das so hörst und ich mit meinen 1,93 sich auf ein 57er Rad zu falten, habe ich schon, da hatte ich wirklich Puls.
Du saßt aber, das kann nicht sein. Meiner Meinung nach saßt du schon
und
zu gestreckt drauf.
Sattel hochgestellt und bei den Roses, die hatten dann zum Glück einen langen Vorbau und das war dann tippitoppi und hat 1A gepasst am Ende. So.
Aber der Garmin halt hat gefehlt.
Der hat gefehlt. Da haben wir ja noch versucht, was zu bauen. Der ist dann mid-ride abgebrochen. Aber so, da kommen wir gleich zu. Lass uns gleich ausführlich über den Matschfuß reden, weil der war ja wirklich sensationell. Ich muss nur diesen Gedanken hier zum Schwimmen loswerden. Weil Tom dann, wir sind reingesprungen, Tom neben mir auf der Bahn, oh, bei dir ist ja Schwimmen wie bei mir Laufen. So, das geht ja immer. Und ich habe ihm noch so, ja.
Was,
ja,
Tom ist auch reingesprungen?
Tom ist 2 Kilometer geschwommen.
Was ist denn da los?
Tom ist 2 Kilometer geschwommen. Ja, das ist Straße.
Das erste Mal seit dem Ironman Frankfurt?
Nee, bei Tom ist ganz geil. Der bringt ja 2-3 Mal die Woche die Kids zum Schwimmen. Und beim SSF Bonn ist dann, wenn du die Kids, die haben Training und dann sind 2-3 Bahnen geleint für alle, die auch im Verein sind. Und dann bleibt der einfach da und anstatt wie manche Eltern am Beckenrand zu sitzen, springt er halt rein und macht auch seine 1,5-2 Kilometer in der Zeit. Also deswegen ist Tom eigentlich deutlich in besserer Schwimmverfassung als ich. Und ich habe dann noch so ganz großkotzig gesagt, so ja, schwimmen geht immer. Und dann hier Gregor Payet ist ja auch hier und dann wollte ich so, sind die losgeschwommen? Ich sage, ja, jetzt mache ich euch lang, so aus Spaß. Nach 25 Meter waren die weg und ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht, Nils. Es war eine Katastrophe. Also Auch bei mir, wenn ich von Januar bis April, bis zum 16. April oder 17. April heute nur 500 Meter schwimme, dann ist egal, wie gut du mal warst. Auch da, also dann ist einfach vorbei. Das kann ich, ja, aber dann kann ich jetzt hiermit bestätigen.
Aber dann ist es wie beim Radfahren. Dann schwimmst du halt mal wieder 10 Mal und dann kannst du zumindest
ja,
500 Meter bis 1000 Meter mit den Jungs mitschwimmen.
Ja, aber das war heute nicht mal, also 25 Meter, dann war Ende, dann waren die weg.
Aber du bist drin geblieben, weil die 25 Meter, die Bahn hättest du dir merken können.
Ja, ja, nee, ich bin dann einfach mein Tempo durchgeschwommen und hab Spaß gehabt. Die Sonne hat geschienen. Das ist ja halt auch in diesen Hotelpools hier, die so auf Triathlon ausgelegt sind, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, das ist einfach geil. Das ist so unkompliziert, du stehst auf, ziehst dir die Badebüchs an aus dem Bett, gehst hier runter, legst dir noch ein T-Shirt über, das Handtuch hängst dir um und springst da rein und dann, wenn noch die Sonne scheint morgens, ja, dann ist Schwimmen einfach. Das ist nicht so wie zu Hause packen,
ja,
in die Halle fahren.
Ja, aber das ist ja auch immer nur dieses, wenn man es halt so wie die Hobbysportler dann 2-3 Mal im Jahr, so 2-3 Wochen im Jahr hat. Oder der normale Hobbysportler, wenn überhaupt, hat es 1-2 Wochen im Trainingslager. Und dann muss man sagen, das neue Normal ist, sind irgendwie 2 Trainingslager. Dann hat man das 2-mal im Jahr. Wenn das jetzt aber dann halt wie für die Jungs wie Strati oder die ganzen Mädels, die in der Weltspitze unterwegs sind, ist es dann letztendlich auch Business as usual. Weißt du, dann heißt es auch, okay, wieder runter, wieder 5-6 Kilometer ab zum Frühstück, wieder das gleiche Frühstücksbuffet und dann, also das nutze ich ja auch ab. Ich weiß genau, was du meinst. Aber wenn du
musst ja auch den Unterschied machen mit 5-6 Kilometer und bei uns dann, wenn du sowas sagst und davon begeistert redest, von 1,5-2.
Ja, ja, genau. Das ist der große Unterschied. Ja, wobei, das muss man ja auch sagen. Heute hat irgendeiner auf Social Media, ich glaube pro Training-Tours war es auch, ein paar Bilder vom Malle-Camp gepostet. Was jetzt ja dann auch schon wieder fast 3 Wochen her ist, ist ja einfach unglaublich, wie die Zeit rast. Und das ist ja auch für die normalen Triathleten, ich weiß jetzt nicht, ob der normale Triathlet mittlerweile in der Gruppe schwimmt oder nicht. Ich glaube, der Großteil der Triathleten schwimmt vermutlich immer noch alleine. Und für die ist es dann doch was Besonderes, in der Gruppe zu schwimmen. Und das ist dann natürlich im Trainingslager auch nochmal was anderes, wenn du dann da morgens 7.30 Uhr mit 5-6 Leuten auf der Bahn bist oder teilweise vielleicht auf der Langbahn und auch mal 8-10 Leuten. Hast einen Trainer am Beckenrand und schwimmst dann deine 2-3 Kilometer vorm Frühstück. Das ist ja dann auch so ein Effekt, den viele ja gar nicht kennen, was halt einfach dieses Schwimmen in der Gruppe ausmacht, wie viel leichter das ist, was man auf einmal für Zeiten schwimmt. Die Diskussion war jetzt ja auch wieder in, wo waren wir? Kampika vor, ob das Becken viel zu kurz ist, wo dann wirklich mit dem Maßband lang gegangen wurde. Ich glaube, bei euch im Safiro ist es ja minimal zu lang. Da gehen ja die Rumors, die Gerüchte von 26 bis 27 Meter. Ich glaube, es sind jetzt offiziell 26,10 Meter.
Hier?
Oder? Ja, ich glaube, ja.
Die weiß ich gar nicht. Soll ich das morgen mal abgehen? Kann ich ja mal
nee, das wurde
machen,
tatsächlich,
das abgehen.
Naja, aber die haben das tatsächlich auch schon mit Maßband abgemessen.
Ah, die Triathleten.
Die haben
es
tatsächlich
so geil,
schon mit Maßband
Alter.
Abgemessen. Weil halt ganz
das Geile ist, wenn irgendwer die Story kann, ich würde gern, oder vielleicht hat ja einer hier, der zuhört, das gemacht sogar, ich würde gern die Motivation, also das, wie kriegt man jetzt hier so ein Maßband organisiert oder hat man das so im Radkoffer dabei, der gut sortierte Triathlet oder wie, also die Story würde ich gerne
Ich habe tatsächlich so ein klassisches Schneider-Maßband, also dieses, weißt du, dieses ganz einfache zum Zusammenrollen, was Schneider immer
Meter.
Haben. Dieser Meter, diese ganz normale Meter, den du zusammenrollen kannst und dann hast du halt, aber nicht dieses Viereck. Es gibt ja einmal dieses Viereck, das du arretieren kannst und rausziehen kannst. Und dann gibt es ja das klassische Schneiderswerkzeug, das einfach dieses Band, was du aufrollen kannst. Und das habe ich tatsächlich in meiner Werkzeugtasche, weil ich halt auch total sensibel mit meiner Sattelposition bin.
Oh ja.
Und ich merke halt tatsächlich wirklich so, keine Ahnung, 2-3 Millimeter zu kurz. Und weil mich das irgendwann mal wahnsinnig gemacht hat, habe ich halt einfach so ein Maßband, das kostet ja wirklich kein Gewicht, keinen Platz. Deswegen habe ich das immer dabei, weil ich halt auch mittlerweile, wenn ich mit Athleten unterwegs bin, und das ist wirklich so eine Kenngröße, die jeder ambitionierte Radsportler / Triathlet muss seine Sattelhöhe messen, wissen. Und ich bin immer wieder entsetzt, wie viele das nicht wissen. Und wenn Leute dann halt ins Trainingslager fahren und nehmen sich ein Mietrad und dann ist halt der Sattel nicht perfekt positioniert, dann fangen sie irgendwann an, Achillessehnenprobleme zu haben oder die Wade ist halt ein bisschen auf Zug, weil der Sattel halt einen 0,5 Zentimeter größer ist und viele Hobbyathleten merken das halt nicht. Und dann sagst du halt, ja, was hast du denn für eine Sattelhöhe? Weiß ich nicht. Und da kriege ich schon Puls, wo ich wusste, Sattelhöhe musst du wissen. Und nochmal, auch wenn wir es schon 100 Mal kommuniziert haben, wie misst man die Sattelhöhe? Das steht im großen Handbuch des Radsports von Greg LeMond. Man misst die Innenlänge der des Beines, Beininnenlänge, und multipliziert das mit 0,883. Und das ist dann die Sattelhöhe, und die Sattelhöhe wird gemessen von der Mitte der Tretkurbel bis zu der Fläche auf dem Sattel, wo man auch wirklich sitzt. Da können auch nochmal Unterschiede entstehen, ob ich das irgendwie vorne auf dem Sattel messe oder hinten messe, von bis zu 1,5 Zentimeter Differenz. Aber da, wo ihr halt wirklich sitzt, wo die Sitzhöcker sind, da legt ihr dann das Maßband an, und das ist dann eure Sattelhöhe. Und bei mir sind das 72 Zentimeter. Und ich bin eigentlich großer Fan davon, diese Sattelhöhe bei jedem Rad gleich zu haben, egal ob es das Zeitfahrrad ist, ob es das Rennrad ist oder ob es das Gravelbike ist. Natürlich kann man jetzt diskutieren, wie ist das Ganze, wenn man noch die die Kurbellänge, wenn die variiert. Beim TT fährt man 165er, beim Rennrad 170er, beim Gravel bla bla bla, dann müsste man das natürlich noch entsprechend anpassen. Aber eigentlich muss man wissen, was ist meine Sattelhöhe, und die sollte zumindest beim Rennrad, wenn man das mietet, genau die gleiche Höhe haben wie auch zu Hause natürlich,
ja,
weil es sonst halt zu Problemen führen kann. Und deswegen habe ich mein Maßband dabei.
Das ist eine richtig geile Erklärung, und da kann ich nichts gegen sagen.
Kannst du nichts
also,
gegen sagen.
Jetzt fühle ich mich eher dumm, dass ich kein Maßband dabei habe.
Also würden wir jetzt live aufnehmen, dann würde ich dir einfach ganz eiskalt, hier ist mein Maßband, morgen messt du es aus.
Geil.
Aber ich glaube, im Saphir
ist es tatsächlich... Überleg mal, dann stehst du da im Pool mit einem 1 Meter Maßband.
Das haben ja Leute gemacht, und gehst da 26,1 Mal...
Das macht's noch geiler.
Das ist noch geiler, wie absurd. Das musst du, und das machst du dann zu irgendeiner Zeit, wo 100% schon irgendwelche durchgeknallten Triathleten auf dem Balkon stehen.
Die Motivation musst du erstmal haben.
Das Film. Geil. Und dann siehst du Nick Stackenburg. Die Diskussion war jetzt im Camp auch wieder, weil die Zeiten halt einfach so schnell waren. Und es liegt, in der Regel ist es ja relativ einfach, ich glaube.
Salz, Wasser zu kurz, was auch immer. Ja.
Das, ich weiß nicht, es ist ein spanisches Gesetz oder ein mallorquinisches Gesetz, dass ab 25 Meter ein Bademeister am Beckenrand sein muss. Auf Mallorca ist es so. Das heißt, dass überall die Becken, wo kein Bademeister tagsüber am Beckenrand steht, ist kürzer als 25 Meter.
Ja.
Und in dem Hotel in Campica vor ist ein Bademeister, deswegen kann man schon davon ausgehen, dass das Becken stimmt. Dann, wie du es gesagt hast, ist immer ein bisschen Salzwasser, dann ist die Euphorie da. Viele schwimmen zu Hause nur auf der Langbahn, sind dann verwundert, dass die Zeiten so schnell sind, weil sie auf einmal auf der Kurzbahn schwimmen. Und selbst wenn man eine Kippwende schwimmt, also keine schnelle Rollwende, ist ja eine Kurzbahn trotzdem mindestens 5 Sekunden schneller als eine Langbahn. Also Kurzbahn ist halt einfach definitiv immer schneller als Langbahn.
Ja, ist immer schnell. Du kannst dich ja auch ausruhen, dann wieder das Abstoßen. Genau, da machst du ja Meter, die kostenlos sind, wo dir die Arme auch Spaß. Also das ist schon gerade
hinten eine höhere Geschwindigkeit.
Genau, am Ende der Sets ist es definitiv schneller. Aber ja, sollte man doch einfach mal mitnehmen, so gute Zeiten, finde ich, anstatt alles kritisch zu hinterfragen. Wenn es langsamer wird, dann kann man nachmessen.
Ja, aber du weißt doch, wie die Athleten sind. Die trauen doch
nicht. Ja, ich weiß. Das ist geil. Ich habe gerade nur noch eine Frage, Nils, zur Kurbellänge. Wenn du deine Sitzhöhe aus dem großen Radsportbuch von Greg LeMond hast, der ist doch sicherlich 175er Kurbeln gefahren.
Der ist 175er Kurbeln gefahren.
Hast du es dann angepasst auf deine 175er
Kurbeln? Vor allem war das ja sogar noch die Zeit. Miguel Indurain ist ja sogar 180 mm Kurbeln gefahren.
Oh ja, stimmt.
Richtig krassen Torque, so richtig dicke Mühle. Wenn du dir das heutzutage vorstellst, mittlerweile habe ich doch gesagt, dass Jumbo-Visma-Team oder Visma-Lise-Bike-Team, dass die eine Studie beauftragt haben, was die optimale Kurbellänge ist. Und die ist eigentlich sogar laut deren Studie 145 mm.
Mathieu van der Poel hat auf 172,5 Paris-Roubaix gewonnen. Ich fahre 172,5. Ich bleib dabei.
Deswegen bist du auch so marschiert beim Matschfuß.
Ja, da habe ich nicht geguckt, was das Leihrad für eine Kurbel hat, aber das ist ja, aber geil trotzdem, gefahren, das hat richtig Bock gemacht.
Ja, du bist auch
das hat gefahren. Richtig muss Bock
man,
gemacht.
Muss man einfach sagen. Wobei, das war ja wieder die Stangenborgsche Bescheidenheit. Wir sind ja zusammen losgefahren, haben uns ja gleich vorne aufgestellt und dann war ja so, letztes Jahr lief das irgendwie harmonisch. Letztes Jahr, als Breuer und Sebi da waren, da war dann ganz klar, irgendwann dreht Sebi durch und dann ist er ja mit 500 Watt an der Gruppe vorbei, Erwin hinterher, Sepp Breuer hinterher, noch zwei andere. Und dann ist ja dieses Malheur passiert, dass dann Stock in Sebis Hinterrad rein ist und dann hat es ja riesig geknallt und Sebi konnte nicht mehr weiterfahren. Die Gruppe war aber separiert und dann sind wir ja so mit 5, 6 Leuten, glaube ich, vorne gewesen. Hat halt mega hingehauen. Dann kam bei der Verpflegungsstelle, nee, beim Kaffee, der diesmal ja gefehlt hat, da kommen wir auch noch hinzu. Beim Kaffee kam dann. Naja, aber der Kaffee war, der war ja noch nicht fertig, als wir da waren.
Ach so, ja, das kann sein. Ich hatte auch keinen, stimmt.
Da haben wir nur
Gummibärchen gegessen. Auf jeden Fall, da sind dann von hinten welche dazugekommen. Dann waren wir so eine 10er, 12er Gruppe, sind nochmal eine halbe Stunde gefahren, bis wir dann beim Lunch waren. Und dann Gentleman's Agreement sind wir weitergefahren. War dann immer noch irgendwie so ein bisschen Shootout. Aber es war halt so ein schönes, gleichmäßiges Triathleten-Style. Immer so guter Pain-Level. Und dazwischen, wenn es dann Straße war, was letztes Jahr auch relativ häufig der Fall war, dann wurde halt auch mal ruhig gefahren. Dann wurde unterhalten und Zweierreihe und dann konnte man sich in Ruhe verpflegen. Und dieses Jahr sind wir dann ja wieder los und dann habe ich ja sogar noch, ich habe mich echt gut gefühlt. Also ich hatte die ganze Woche wirklich krass Allergie, also wirklich schlimm Allergie, habe ich ja auch, glaube ich, schon erzählt. Und letzte Woche war wirklich so der Höhepunkt. Dienstag hatte ich noch einen richtig guten Trainingstag und Mittwoch, Donnerstag, Freitag war ich wirklich so im Sack. Ich hatte viel zu tun, jobmäßig, und war halt auch einfach wirklich allergiemäßig durch. Ich habe schlecht geschlafen. Wollte dann am Freitag zumindest noch so ein Läufchen machen, weil ich gedacht habe, ey, wenn du da morgen mit den Wilden rumballerst, dann wird das ein Desaster, wenn du dich nicht ein bisschen bewegst, aber hab nicht mal mehr das hinbekommen. So. Und dann habe ich mich aber echt gut gefühlt. Und dann waren wir da ja so in dieser Gruppe raus. Da waren ja diese Dreier-Taliban-Truppe, diese weiß-pinke Konstellation. Und Bastian, der war letztes Jahr nämlich auch dabei. Und der hat ja erst den Kaffee gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das waren ja die Jungs, die an der Kaffeebar standen. Das war ja die Terroristengruppe.
Ich habe keinen Kaffee getrunken, weil ich ja dieses Fahrradproblem hatte.
Stimmt, da warst du ja gerade auf Zinne.
Ich war dann ganz schön hektisch und musste gucken, weil du dann auch irgendwann ankamst, wie so ein kleiner Rotzbengel. Staggi, 10 Uhr Start schaffst du, ne? Ich so, Alter Görge, hau ab!
Und da habe ich mir bei der Terroristengang Kaffee geholt, die ja auch ganz coole Klamotten hat. Also Kompliment an dieser Stelle nochmal. Die hören ja, den Podcast nämlich auch.
Gute Jungs, geile Jungs.
Und die Terroristengruppe, die kannten sich ja aus in Kiel. Und ich habe nämlich noch zu Bastian gesagt, sag mal, Bastian, weil ich wusste schon so, das wird mit der Allergie nicht so richtig gut werden. Auf der anderen Seite habe ich mich gut gefühlt, nämlich gesagt, sag mal, ballern wir nachher wieder oder ein bisschen ruhiger? Meinte, ich hätte nichts dagegen, ein bisschen ruhiger zu fahren. Ich so, geil, ich auch nicht. Ich wusste aber schon, das ist ja immer so. Nee, hab nicht geübt, hab nichts drauf. Und dann hat er aber erzählt, dass sie am Dienstag, glaube ich, oder am Donnerstag so ein Feierabendrennen auf so einem Parkplatz gefahren sind, so ein Kriterium. Und dann dachte ich kurz so, warte mal ganz kurz, wenn die ein Kriterium fahren, 3-4 Tage vor dem Rennen, ist ja die perfekte Vorbereitung. Und dann meinte ich so, das ist jetzt aber nichts, was euch irgendwie so müde macht, dass ihr gleich nicht fahren könnt. Nee, wir machen trotzdem Ruhe. Und dann waren ja 3 von dieser Gruppe waren dabei. Das war halt diese Kaffee-Terroristen-Gang. Und die kannten sich ja aus. Und die haben uns dann ja rausgefahren. Und dann habe ich dann so gedacht, ja, ein bisschen kann man ja vielleicht die Gruppe separieren. Und dann bist du ja das eine, was in diesen einen Anstieg reingefahren, hast dann oben rausgenommen und dann dachte ich, nee, komm, das Tempo, das halten wir drüber. Ich muss jetzt, wo wir unter uns sind, hört ja keiner zu, wo wir unter uns sind, muss ich aber auch sagen, dass ich so kurz gedacht habe, wollen wir mal gucken, was der Staggi wirklich drauf hat. Und dann bin ich ja an dir vorbei und das ging ja auch so ein bisschen hoch und dann habe ich ja oben so kurz zur Seite geguckt und dann warst du ja direkt am Hinterrad. Und dann hast du ja noch so gesagt, oh Gürke, das ist jetzt hier aber ganz schön gleich am Anfang. Und da dachte ich schon, der ist gut drauf. Wenn er einfach von vorne so ganz da und dann auch gleich wieder dieser starken Boxe Spruch. Und dann meine ich so, ja komm, Gruppe kleiner machen. Und das haben wir dann ja so 2-3 Mal gemacht.
Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Das hast du gesagt. Und dann hast du weiter drüber gezogen, drehst dich um. Oh, ich habe schon EB-Puls.
Ja, genau. Ich hatte die ganze Zeit EB. Ich habe ja nachher geguckt. Also mein EB-Puls ist, glaube ich, so bei 155, 160. Ich hatte die ersten anderthalb Stunden hatte ich einen Durchschnittspuls von 154. Die ganzen ersten anderthalb Stunden.
Und wir müssen, das, wo wir gerade drüber reden, war so bei Kilometer 6, 7.
Ja, wenn überhaupt.
Ganz
am Anfang. Und dann war das ja so, dass jedes Mal, wenn ich vorne war, haben wir uns verfahren, weil die Gruppe, das war irgendwie 2-3 Mal der Fall und wir waren ja immer nur noch so zu 8 oder zu 9.
Und es war ja noch schlimmer, weil ich war hinter dir und mein Garmin-Mount passte ja nicht an das Leihbike und ich hatte den ja dann so unterm Lenker an den Unterlenker montiert, konnte nicht sehen. Das heißt, 2 sind komplett mit Vollspeed falsch und dann hieß es von hinten, halt, stopp, alle Vollgas in die Eisen und wieder U-Turn und zurück.
Also Nicky Boy hat seinen Garmin-Halter so montiert, wie die Lenker entstopfen vom Lenkerband. Also da unten.
Genau da unten dran.
Da war der Garmin, der natürlich dann auch völlig in die falsche Richtung gezeigt hat. Also man konnte wirklich gar nichts sehen.
Oh Gott, ey, das war Wahnsinn.
Aber noch geiler war ja Jonas Weller, weil Jonas Weller hatte ja gar keinen Garmin dabei. Der ist einfach nur hinterhergefahren. Also wenn der alleine gewesen wäre, wäre der komplett lost gewesen, weil der hatte gar nichts dabei.
Das wusste ich noch nicht mal,
so,
wie geil
das heißt, wir hatten eigentlich die Gruppe am Anfang so ein paar Mal separiert. Und das muss man ja auch sagen, nervös wurde ich dann, als wir in der Gruppe waren und einer von den drei Kaffeeterroristen, der nachher, glaube ich, auch, das wirst du erzählen, den Bock ja abgeschossen, also er hat ja das Ding abgeschossen, es war ja kein Rennen, aber wie immer wird ja am Ende Finale gefahren und das war ja einer von den beiden Jungs, die am Nordostseekanal bei der Einfahrt nach Kiel nach 100 Kilometern oben noch wegmarschiert ist. Das war ja der Kollege, der den Fuß ausgeklinkt hat vor der einen Rechtskurve. Und da habe ich noch gedacht, entweder hat er den Samstagstalk von Lothar gehört, weil Lothar sich ja über die lustig gemacht hat, die nicht mehr steuern können. Und dann dachte ich, Alter, das ist so ein Typ, der hat 100% eine Schwelle von weit über 300. So ein dünner Typ, der richtig marschieren konnte. Und der hat aber, das war ja keine spektakuläre Rechtskurve. Das war einfach nur eine 90-Grad-Rechtskurve. Das war jetzt auch kein loser Sand oder so, da gab es überhaupt keine Notwendigkeit auszuklinken. Und der ist ja ausgeklinkt, als wenn wir über eine Eisfläche fahren. Und da dachte ich schon, oh Görke, wenn du mit solchen Leuten in der Gruppe fährst, das ist nicht gut. So. Aber der konnte natürlich marschieren. Deswegen sind wir den nicht losgeworden.
Ja, und der hat der ist gefühlt alles von vorne gefahren später. Ja,
der
also
konnte, das war ein Ochse. Das war der Ober-Taliban. Das war Osama Bin Laden. Echt.
Der hat auch ein paar richtig gute Saves noch. Ein Save habe ich auch auf Kamera, da können wir nochmal hier ein Reel draus machen. Aber das ist, er konnte auch schon Fahrrad fahren. Also so ist es nicht. Das war dann auch ganz am Ende, hat dann auch einer von seinen Kollegen gesagt, warum klingst du eigentlich immer aus? Das macht mich wahnsinnig. Ja, warum nicht?
Vielleicht denkt er, das gehört so. Vielleicht sollte man ihm einfach mal sagen, dass man nicht ausklingt. Dass es keinen Sinn macht, vor einer 90-Grad-Kurve, die man fahren kann, auszuklingen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gemerkt, und dann lief es ja auch noch. Und bei mir ist wirklich, das Mojo ist gerissen in dem Moment, wo Jonas gestürzt ist. Da war ich nämlich auch gerade vorne. Und dann sind wir, das war ja teilweise, muss man auch echt sagen, boah, du fandest das ja cool. Ich fand, bis zur ersten Pause war mir das zu trailig. Das war echt zu trailig und zu viel Baumwurzeln und dann auch so die Abfahrten. Wie gesagt, dann war ja noch dieser eine Typ, der hat mich auch ein bisschen gebrochen, wo ich die ganze Zeit dachte, der fährt mit Turnschuhen auf den Pedalen. Also, und dann habe ich aber gesehen, das waren diese Mountainbike-Pedalen, die halb Clickies, halb normale sind. Und ich dachte aber, der ist nicht eingeklinkt. Und das hat mich gebrochen, weil da war ich echt am Anschlag. War schon wirklich auch schon übers Limit hinaus, hab gemerkt, so richtig gut läuft das heute nicht. Und dann fuhr der da mit seinen Turnschuhen auf den normalen Tatzenpedalen, fuhr der dann halt einfach in dieser Gruppe mit. Und wir waren ja nur noch zu zehnt.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, dann bricht ja echt so alles zusammen. Du merkst irgendwie, es tut weh. Du hast nicht die Form oder hast halt nicht die Luft, die du haben willst. Und dann, finde ich, kann man sich auch nicht mehr wehtun. Dann hat Jonas mich noch so einmal zurückgebracht auf so einem Wirtschaftsweg. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich habe ich jetzt keinen Bock mehr. So, und dann war ja die Pause, wo der Kaffee eben nicht da war. Und wenn wir da einen Kaffee getrunken hätten, ich glaube, der hätte mich zurückgebracht, aber letztendlich auch nicht. Letztendlich muss man ehrlich sagen, ich war halt einfach zu schlecht.
Wenn du da schon anderthalb Stunden EB-Puls hattest, ein bisschen zu viel einfach.
Aber Nicky Boy, ich habe euch fahren lassen und ich schätze, meine Schwelle ist gerade irgendwie so realistisch bei 250, 260 Watt. Also ich habe gedacht, es sind 250, vermutlich sind es doch eher 260. Und ich hatte halt einfach 250 Watt nach anderthalb Stunden. Normalized Power. Wir sind da schon echt gegast. Und Erwin, Erwin ist ja letztes Jahr auch gefahren. Der ist ja, hat auch zu mir gesagt, er ist nicht ein einziges Mal vorne gefahren. Er ist nur hinterher gefahren. Am zweiten Tag, wo du auch nicht mehr gefahren bist, das musst du mir auch nochmal erläutern, weil wir haben uns ja nachher gar nicht mehr gesehen.
Ja, Magen-Darm bei Frieda. Ich wurde nach Hause beordert.
Da war das nämlich so, dass er die Gruppe im Griff hatte. Da ist Erwin nämlich, der am ersten Tag nur hinterher gefahren ist. Am zweiten Tag hatte er die Gruppe im Griff. Und ist als erster auf die Brauerei eingerollt. Also da war es dann doch ein bisschen anderes Niveau als am ersten Tag. Aber um diese Geschichte zu Ende zu bringen, ich musste nach anderthalb Stunden reißen lassen, hatte einfach keinen Bock mehr, mir war das zu schnell. Du bist den ganzen Tag richtig gut vorne mitgefahren und hast auch echt, du hast da, also das fand ich schon krass. Ich meine, man kennt das bei dir, aber du hast ja selber gesagt, du warst überrascht, wie du innerhalb von 2 Wochen diese 18- und diese 20-Stunden-Woche Aber das zeigt es halt einfach wieder, wirklich Volumen ist das A und O.
Ja, das ist krass. Also vor allem, ich bin dann irgendwann zurück und dachte, hey, wo ist Nils? Weil ich es gar nicht gecheckt habe, weil ich, also mir kam es bis dahin gar nicht so schlimm vor, so hart.
Ja, es war
so,
schon
ey, Staggi, ich bin am Klemmen. Ja, es war schnell und das hat Bock gemacht, aber ich war auch so richtig euphorisiert, weil ich richtig, richtig viel Spaß hatte.
Ja, aber du kennst es ja, wenn du nicht euphorisiert, also wenn es in die andere Richtung ausschlägt.
Ja, ja, Pendel, ja, dann bist du nur noch genervt.
Und dann siehst du das, und dann kam nämlich dieses Ding mit diesem Tragen. Und dann auch über den Baum, weißt du, und dann musst du ja auch, guck mal, du gehst über den Baum, ich muss über diesen Baum klettern. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Also du machst einfach nur einen großen Schritt rüber. Görke muss rüber klettern. Das kostet ja auch Kraft.
Das kostet ja auch Kraft. So gut, das habe ich noch so bildlich vor Augen. Ich kam dann neben dir und dann guckst du mich an und sagst, ja guck mal, Staggi geht hier normal drüber. Für mich ist es wie ein Bergsteigen. Da habe ich schon gemerkt, oh, okay, der ist am Klemmen, der Görke.
Und da war ich nämlich in der Situation, in der du morgens warst, als ich entspannt an der Kaffeebar war. Da sieht man es wieder. Vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Ich sag, Staggi, willst du noch einen schönen Cappuccino? Hier, hör auf, lass mir, bäh. Warum 10 fahren wir los? Nee, jetzt hier scheiße, die Jungs haben sich überhaupt nicht im Griff. So ein Kack hier und auch kein Lenkerhalter. Was ist das denn für ein Dreck? Und dann dachte ich so, ah, das wird heute ein guter Tag. Und anderthalb Stunden später stehen wir da an diesem Mammutbaum, du gehst rüber und Görke sagt, ah, was ist das hier für eine Drecksstrecke? Und du so, nee, die ist doch geil, nee, das ist scheiße hier, alles total holperig und man kann hier gar nicht richtig fahren. Und dann hast du da dieses Loch und dann siehst du vor dir den Typ mit diesen Tatzenpedalen und da war ich gebrochen. Ich hab da keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann war das ja, um meine Sicht der Dinge zu Ende zu bringen, dann war das ja so, dann fahren wir und wir haben ja mittlerweile so ein Loch rausgefahren, du hast einfach hinten, du hast keinen mehr gesehen. Und ich war auch ein bisschen entsetzt, das war dann ja dieser Trail nach diesem Baumstamm. Also dieser Baumstamm, der hat mich dann gebrochen zum zweiten Mal, obwohl ich ja schon gebrochen war, aber der hat mich dann komplett zerbrochen. Und dann ging ja dieser Schlängelfahrt, dieser Wunschfahrt aus dem Märchen, ging dann da an diesem Fluss lang, das war ja wirklich wunderschön. Und dann ging es auf so eine lange Gerade und da habe ich euch gar nicht mehr gesehen.
Oh, da dachte ich so drauf gedrückt, Alter.
Genau, und da habt ihr dann drauf gedrückt und dann fährst du vor allem, nachdem du vorher Anschlag gefahren bist. Und ich glaube, so Fat Max ist bei mir gerade so irgendwie so 180, 190, 200 kann ich auch noch gut fahren. Aber dann fährst du das und du denkst dir, du fährst locker. Und dann guckst du, weil du ja vorher die ganze Zeit geballert bist. Und dann guckst du und denkst du, hä, ist ja immer noch 210 Watt. Und dann fährst du, siehst aber vor dir keinen mehr, drehst dich nach hinten um und siehst hinten auch keinen mehr.
Warst du komplett alleine?
Alter, und dann kam diese Kackpassage, wo ihr gekreiselt seid, wo dieser Schiebewind von vorne war, wo ich gedacht habe, wie schön hätte ich jetzt hier hinten mich in Ruhe verpflegen können, so ein bisschen auch meine Radsportkenntnis, weil die können ja alle taktisch nicht fahren, weißt du, die fahren dann alle so, dass du dich schön hinten am Hinterrad ausruhen kannst.
Hättest du nicht machen können, hätte ich dir sagen können, weil da ist die Gruppe zerbrochen.
Ich weiß, aber das weiß ich ja, da weiß ich dann ja, wo ich mich platzieren muss.
Ja,
dann
ja,
ich,
das stimmt.
So Thunderpole-Style, weißt du, dass du weißt, wo musst du dich platzieren vor der Windkante. Ja. Aber ich stand halt alleine im Wind. Ich stand alleine im Wind, vor mir keiner, hinter mir keiner. Boah, das war, irgendwann habe ich dann angefangen, die Strecke zu genießen am Nord-Ostsee-Kanal, was ja auch sehr geil war, weil Erwin, der ja in der Nordheide wohnt, tatsächlich noch nie am Nord-Ostsee-Kanal war. Und da sind wir ja, glaube ich, 10 Kilometer. Und ich meine, der Nord-Ostsee-Kanal, das muss man schon sagen, der ist ein bisschen breiter als ein normaler Fluss. Also das ist so.
Ah, als komm, wenn man an der, jetzt, an der, das kann man schon verwechseln.
das kann man mit der Donau oder dem Rhein verwechseln. Oder mit dem Main vielleicht auch. Aber wenn man in Norddeutschland ist, kann man das
also
auch.
Also ich kenne keinen Fluss mit Spundwänden. Du?
Nee, und auch nicht, wo so riesen Pötte drauf waren. Und Erwin, der ist ja Norddeutscher, ich meine, der wohnt südlich von Hamburg, fährt 10 Kilometer am Nordostseekanal lang. Und dann auf einmal kommt halt einfach so ein fetter Kutter und dann denkt er, sag mal, ist das der Nordostseekanal? Und ich so, sag mal, Erwin, willst du mich verarschen? Ich habe vorher schon so bei den Segelbooten und da waren ja auch schon mal so ein paar größere Schiffe. Und ich so, sag mal, Erwin, was denkst du denn, was das ist? Die Stör oder die Eider oder was? Ich meine, das Ding wird wirklich irgendwie, glaube ich, gerade so vergrößert, dass da die Kreuzfahrtschiffe durchkommen. Und Erwin fährt da 10 Kilometer. Aber das zeigt auch, wie der Kollege wirklich am Klemm war. Und das ist echt ein Ochse, der kann echt fahren. Naja, und dann bin ich da halt die ganze Zeit alleine lang gefahren. Und dann habe ich aber gesehen, und das war ja das Witzige, das war dann ja so langsam meine Vergangenheit aus Kieler Zeiten. Weil, das hast du mich auch gefragt, ob ich schon mal, weil früher war das Graveln, gab es ja nicht, aber es hieß ja damals nicht Gravel, sondern Cyclocross. Und ich hatte tatsächlich auch zu der Zeit, in der ich in Kiel gelebt habe, ein Cyclocross-Bike und bin auch auf diesen Strecken gefahren, Achterwehr. Und dann habe ich dir erzählt, dass ich einmal mit Tom Lorenzen im Januar gefahren bin. Und da sind wir tatsächlich irgendwo auf diesen Pfaden vom Matschfuß gefahren. Das war Januar, 2-3 Grad Außentemperatur, so dieser typische norddeutsche Nebel. Und da sind wir dann über so ein kleines Flüsschen rüber gefahren. Und da sind wir über so eine Holzbrücke rüber. Und die Holzbrücken, die sind ja immer, das ist ja wie Spiegelseife. Also da würde es Sinn machen, auszuklinken, weil du da wirklich die Wahrscheinlichkeit, dass du da auf die Schnauze fliegst, ist einfach riesengroß. Und da sind wir über diese Holzbrücke rüber gefahren, Linkskurve. Dieser Trail ging ganz schmal am Fluss dann lang. Und ich bin so unglücklich mit meinem Hinterrad weggerutscht, hat aber vorher schon eingeschlagen, dass ich wirklich voll Dampf in diesen Fluss oder dieses Flüsschen reingefahren bin. Januar 2 Grad, das Bein war so bis zur Hüfte, war das weg. Ich habe mich dann mit dem Arm noch so am Rand das rechte Bein war, glaube ich, noch, irgendwie habe ich das so halb gerettet, aber meine ganze linke Seite, also mein Bein war bis zur Hüfte pitschnass, inklusive, also ich war halt im Wasser, bei 2-3 Grad Außentemperatur. Oh. Und mein Arm war bis zum Ellbogen im Wasser. Oberkörper war noch
wie trocken. Weit weg von zu Hause?
Das waren so beschissene 20, 25 Kilometer.
Oh.
Und das war auch die Zeit, wo du noch keine Handys dabei hattest. Und ich weiß noch, Tom hat mich angeguckt, mich da irgendwie rausgezogen und dann so, Kürke, was machen wir? Und ich meine, du hast ja auch keine Kohle dabei. Und ich meine, selbst wenn du Kohle dabei gehabt hättest, da hättest du ja auch kein Taxi gekriegt, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, Alter, es gibt nur eine Möglichkeit, Kapelle nach Hause. Und dann sind wir halt losgefahren, aber wie das dann so ist, denn du wirst dann A, immer kälter, weil es trocknet ja nicht bei 2-3 Grad. Essen hatten wir natürlich auch nicht dabei und irgendwann bist du ja auch erschöpft. Alter Schwede, es war wirklich einer dieser Rides, wo ich so froh war, als ich zu Hause war. Und als ich dann da alleine am Nordostseekanal lang gefahren bin, ich die ganze Zeit hab ich immer gedacht, sag mal, irgendwie war das doch dieser Horror-Winterer-Ride mit Tom Lorenzen. Es war doch irgendwo hier. Und das war wirklich da. Und dann habe ich halt, aber es ist natürlich mittlerweile wahnsinnig viel passiert, weil ja am Nordostseekanal auch gebaut wird. Und der Weg oberhalb des Nordostseekanals war es auch anders. Und dann kamen wir ja in Landwehr an die Fähre ran. Und die Fähre, das ist ja auch, habe ich dich auch gleich gefragt, du wusstest es ja auch, an die Hörer, was ist der Unterschied? Warum da muss man am Rhein für die Fähre zahlen? Und warum darf man beim Nordostseekanal einfach auf die Fähre rollen, sie fährt rüber, man rollt runter und fertig war das. Nicky Boy, erzähl das mal allen Hörern, die das nicht wissen.
Natürlich ist ein Kanal ein künstlich angelegtes Gewässer.
Wasserstraße.
Eine Wasserstraße und genau. Ist es kostenlos, da die Fähre zu benutzen, wenn es eine gibt. Oder es müsste eine Brücke gebaut werden, die natürlich auch kostenlos zu nutzen ist.
Genau.
So.
Und wenn man über einen Rhein über die Fähre fährt, und das wussten wir nämlich nicht, das habe ich ja mal erzählt, wo ich völlig entsetzt war, als ich auf eine Rheinfähre gerollt bin.
Du musst es zahlen.
Und der gesagt hat, 1,50 Euro. Ich so, wie, nee, ist doch umsonst. Und er so, wo kommst du denn her? Ich so, aus Kiel. Und dann lachte er nämlich. Und seitdem weiß ich das. Auf jeden Fall sind wir dann an diese Fähre Landwehr gekommen. Und dann dachte ich noch so. Und ich
du
halt
musst aber erzählen, wie du auf die Fähre gekommen bist.
Ja,
das
ja, genau.
Das ist doch ganz wichtig.
Das war etwa so, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich 20 Minuten gedroppt, 25 Minuten gedroppt. Also ja, ich bin schon relativ lange alleine gefahren. Ich würde sagen, mindestens 20 Minuten, nachdem ihr mich habt stehen lassen in der einsamen Wildnis. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Autos gerade von der Fähre runtergefahren sind. Und dann habe ich noch so gedacht, ey, das wäre geil, wenn das die erste Fähre ist und die ganze Spitzengruppe noch auf der Fähre steht. Also die ganze Spitzengruppe, das waren ja 10 Leute oder so. Und dann bin ich oben um die Kurve runtergefahren und habe gesehen, wie die Spitzengruppe fein säuberlich links, wo man sich bei der Fähre einsortiert als Fahrradfahrer steht. Und dann kam natürlich wieder der Größenwahn des Gürkes durch und habe gedacht, geil, jetzt rollst du an allen vorbei an die Pool Position. Und hab das ja auch so gemacht und hab ja auch meinen Auftritt bekommen, weil alle das gesehen haben. Und wie King Louis bin ich an allen vorbeigerollt. Schön Nasenatmung. Ich so, na Männer, hat sich gelohnt, die letzten 20 Minuten Attacke. Und stand dann da vorne, hab mich tierisch gefreut. Und dann kam der Kapitän. Das musst du jetzt wieder erzählen.
Der hat so ein Megafon gehabt. Und dann, ey,
Auch da vorne der Radfahrer in grün. Also Nils hat ein grünes Trikot an. Auf der Fähre ist Radfahren verboten. Und alle Augen auf Kirkeman. Und der, jo, Entschuldigung. Also, oh, ey, schön, schön den Auftritt vermasselt bekommen, würde ich sagen.
Voll.
Aber es war echt geil. Wir kamen da runter und es war wirklich so. Wir kamen zur Fähre gerollt und gerade der Schlagbaum fiel zu mit der Kurve, wo wir Sicht auf die Fähre bekommen haben. Und zack, war das Ding weg. Also wir haben genau 5 Sekunden die Fähre verpasst. Dann ist die Fähre rübergefahren. Dann kamen noch 2, 3 Pötte durch. Also es hat auch ewig gedauert, bis sie wieder kamen. Wir haben da bestimmt eine Viertelstunde oder 20 Minuten gestanden. Ja, bis
Bullshit.
Doch, ich kann mal reingucken in meinen Pfeil.
Aber keine 20 Minuten. Nein, der Pfeil ist ja, da ist ja auch die Pause danach drauf, Niki Bohr.
Nee, den habe ich rausgestoppt.
Ja, aber die wird ja trotzdem angezeigt. Auch wenn es rausgestoppt wird, wird es angezeigt. Das ist als passive Zeit drauf.
Stimmt. Kann ich das irgendwie?
Das kann nichts, weil ich bin ja nur 20 Minuten alleine gefahren. Ihr seid ja nicht innerhalb von einer Minute vom Droppen bis zur Fähre.
Ja, 10 Minuten, lass es. Das fühlt sich
immer lang an. Ich glaube, es war 1 Minute 30 wahrscheinlich, die ihr da gestanden habt.
Wir haben schon sehr lange da gestanden.
Das muss auch. Ich weiß auch. Also es geht ja anders auch nicht. Sonst hätte ich euch, ihr hattet ja mindestens 2 Kilometer Vorsprung, weil sonst hätte ich euch bei den langen Geraden gesehen. Aber es war natürlich trotzdem witzig, weil wir dann halt alle zusammen rübergefahren sind. Und dann war ja auch die Pause. Und da müssen wir mit Lasse und Hannes auch nochmal ein Wort sprechen. Für mich war das jetzt okay, weil für mich war irgendwie ganz klar, ich warte auf Ingo, der auch in der ersten Gruppe mit losgefahren ist, Athlet und Kumpel von mir, der dann aber halt ganz schnell die Gruppe hat fahren lassen. Mit dem wollte ich dann zurückfahren. Cool war ja auch Lasse, der dann ja auch, Lenny hat dann ja auch gesagt, nee, ich fahre auch mit dir, Nils, wir machen das jetzt ein bisschen easier. Dem war das auch alles ein bisschen zu schnell. Aber was wir mit Hannes und Lasse nochmal diskutieren müssen, ist die Verpflegungswahl an der Pause, weil Erbsensuppe, oh, wenn man so richtig am Möhren ist und richtig Gas gibt, ist Erbsensuppe vielleicht nicht so die allererste Wahl, oder?
Oh, das war herrlich.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Also ich setze mal bei der Geraden an, das war nämlich so witzig. Ich war irgendwo vorne und hab mit einem der Jungs gesprochen und meinte so, oh, also letztes Mal, als ich gefahren bin, ein Jahr zuvor auch beim Spring, da habe ich auch gesagt, da war ein bisschen mehr Asphalt drin, da konnte man immer schön sich gut verpflegen und so. Jetzt hier muss man ja schon immer gucken, dass du so, wann nimmst du deine Flasche, dass du auch die Carbs reinkriegst, weil das geht natürlich auf dem Asphalt viel, viel besser, als wenn du eine Hand nur am Lenker hast und dann kommt da ein riesen Schlagloch oder ein Loch oder eine Baumwurzel oder also irgendwas. Das ist natürlich auf diesen Gravel-Untergründen, wenn du vor allen Dingen an Position 2, 3, 4, 5, 8 fährst, wo du dann gar nicht genau siehst, was jetzt kommt, ist es immer besser, beide Hände am Lenker zu haben, sonst liegt man da schneller, als einem lieb ist.
Also und ganz dann, kurz, weil wir ja immer die Polizei sind, der Trinkrucksack wird im Gravel neu definiert.
Ja, der macht schon Sinn.
Macht Sinn. Ja. Also kann man noch so viel
Müssen wir wirklich jetzt eingestehen? Ja, absolut. Es war unser Fehler. Entschuldigung.
Und auch Rupster, weil du doch Rupster angemeckert hast.
Rupster, Entschuldigung.
Und Rupster ist das
Tat. Es tut mir leid.
Auch, weil der ist wieder der Autist, Ruben Best, Kontrollrolf. Kontrollrolf hat sich das nämlich gedacht und der ist auch ein Gravel-Rennen gefahren. Und hat sich nämlich genau das gedacht, hat gesagt, nee, da macht das Sinn, diese Carbs hinten drin zu haben. Der ist schlauer als wir.
Ist einfach clever, der Typ.
Ist clever.
Ja, also so ein Ding machte einfach definitiv Sinn. Und dann habe ich das gequatscht und dann kam wirklich so, sind wir links abgebogen auf eine Asphaltstraße und dann hatten wir so einen schönen Schiebewind. Und ich hatte wirklich...
Ja, das war ja so Kante, der kam ja von links. Nee,
Kante, aber Schiebewind. Der kam so von hinten links oder von hinten rechts, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich hatte so ein richtig gutes Bein gerade und war so richtig schön warm. Und da habe ich gedacht, dann ist nämlich einer, hatte Bock, ist so richtig rausgepresst und dann habe ich das Loch halt zugefahren. Und dann fing der so an, den hier zu machen, mit dem Arm immer so zu winken, dass er abgelöst werden soll. Und dann dreht er sich um und guckt mich dann so an. Den hatte ich auch vorher gar nicht gesehen in der Gruppe. Gut, weiß nicht, ob er irgendwo dann hinten war oder sowas. Der ist mir gar nicht groß aufgefallen vorher.
War das mit den Feldklamotten? Das war der Kumpel von Jonas.
Das war ein anderer. Sagte mir dann auf ihn, guckt mich an und sagt, soll ich euch beibringen, wie Kreiseln geht? Und da hat er mich natürlich getriggert. Ich hatte gerade so gute Beine, habe gesagt, ja, ich kann auch alleine fahren. Und dann bin ich einfach, habe ich mich klein gemacht, habe einfach den dicksten Gang reingelegt und einfach so schnell es mit dieser Gravel-Übersetzung geht. Wir sind dann da irgendwie mit 50 rüber geflücht. Und dann irgendwann kamen dann deine drei Kumpels und meinten, ah, Staggenborg oder Nick, ja nicht Staggi, sondern Nick, ah, es wäre gut, wenn noch mal ein paar Asphaltstücke stehen, da kann man sich gut verpflegen. Erstes Asphaltstück, was kommt? Nick gibt Vollgas. Da haben wir uns alle kaputt gelacht und dann haben die Jungs natürlich richtig mit drauf gedrückt und hatten auch einen Heidenspaß. Und dann sind wir da zu fünft sind wir, glaube ich, gekreiselt. Und da ist dann auch die Gruppe nochmal komplett auseinandergeflogen. Und wir hatten ja noch einen mit dem Mountainbike dabei.
Ja, das der war ist natürlich, Alter.
Der war super stark.
Unfassbar, unfassbar.
Super stark, der Kollege.
Wobei das tatsächlich, glaube ich, beim ersten Abschnitt auch gar nicht dumm war.
Nee, beim ersten Abschnitt war es gut, aber auf jeden Fall bei dem Abschnitt
war es... Das war schon eher, ja klar, auf der Straße und nachher am Kanal und so war er unglaublich. Mit seinem Hirschgeweih, der Wahnsinn.
Auf jeden Fall habe ich dann von hinten gehört, aua, aua, tut das weh.
Der Mountainbiker, oder was?
Aua. Und der ist dann da auch gejobbt, kam dann aber an der Fähre natürlich wieder und meinte nur, oh, ihr Säcke, das tat so weh. Also das war wirklich Weltklasse. Und dann klar, da am Kanal entlang konntest du auch noch gut ballern. Und
aber das hat aber auch Bock gemacht. Da war ich auch ein bisschen traurig. Da war ich auch ein bisschen traurig, dass ich da nicht dabei war, weil es war echt auch warm.
Ja.
Und dann war das ja, das ist für mich dann auch so, das ist für mich Gravel. So diese Dirt-Autobahn.
Staub.
Weißt du, so da, geil, ja. Staub. Und wie wir auch, wir sahen ja danach auch aus, wie irgendwie nach Paris-Roubaix. Und wenn du dann... Das finde ich cool, aber wenn du vorher echt so durchgerüttelt wirst und dann dein Rad da tragen musst und sowas alles, wenn das ein, zwei Mal ist, ist okay, aber da war ich traurig am Kanal, dass ich da nicht mit in der Gruppe war, weil das macht einfach Bock, das ist so geil, diese Staubwolke da.
Das ist, ja, ist super geil, also wirklich, wenn dann so um den Mund rum so der Staub dunkler wird, weil du weißt, da ist da ein bisschen Feuchtigkeit im Gesicht, du so die Brille siehst, wenn du die abstellst, siehst du die Brillenumrisse noch vom Staub, das war echt geil. Aber dann kamen wir auf jeden Fall zur Verpflegung, wie du schon gesagt hast, haben uns alle eine Erbsensuppe reingedübelt und dann hatte genau der Kollege, der ausgeklickt ist, nämlich wo wir im Kanal sind, wir locker rausgerollt wieder und dann ging es so links weg vom Kanal.
Man ist 2 Kilometer einen Wirtschaftsweg am Kanal direkt lang gefahren.
Genau, schön gerollt.
Dann auch so die Angler saßen und sowas alles. Aber das waren halt 2 Kilometer, sind halt nicht wirklich lang, nachdem man sich eine Erbsensuppe reingehauen hat. Und dann kam die scharfe 90-Grad-Kurve, Trail und bergan.
Ja, Trail und bergan. Ich war in Position 2, er an 1. Und da habe ich schon gemerkt, oh shit, der hat Bock. Oh shit, der hat Bock. Und dann ist er der hochgedübelt. Habe ich dann nachher gefragt, irgendwie mit 410, 420 Watt. Und boah, also bei mir war es so, ich habe halt gedacht, die Erbsensuppe kommt gleich wieder hoch und ich hau die hier auf den Lenker. Und genau das Gleiche kam dann auch von, als wir oben waren, an dem Anstieg einer, boah, ich hätte gerade fast die Erbsensuppe auf meinen Lenker gekotzt. Und dann auch, da habe ich mit Erwin, fuhr dann neben mir, meinte so, oh, diese Erbsensuppe, ich mein ganzes Blut ist im Magen. War die gerade auch so ein bisschen dizzy vor Augen? Ich so, ja, das hatte ich gerade auch. Aber jetzt nach dem Effort war es wieder weg. Da war es wieder in Ordnung. Und dann war das Allergeilste. Jetzt springe ich ein bisschen. Kamen wir nachher im Ziel. Dann kam Lenny mit dir reingerollt. Und dann meinte Lenny, oh, ey, ich habe eine Frage. Hier beim Kanal, wo es dann so links hochgeht. Da meinte Coach Görke, oh, gut, dass wir locker fahren. Hier haben sich die Jungs mit Sicherheit schon wieder die Karten gelegt. Und genau so war's.
Aber das war ja auch so klar, weil wenn du ansatzweise noch gute Beine hast, ist das halt die erste Situation nach der Pause, wo man sagt, okay, mal wieder gucken, was geht. Aber das Krasse ist, dass Lennart und ich ja beide ruhig gefahren sind. Ingo ist auch hinterher gefahren. Das war fies, weil für ihn war das nicht wirklich ruhig. Und das ist halt fies, wenn du halt, weißt du, wenn du so dieses, wir sind ja vorher Anschlag, also ich bin Anschlag gefahren. Für Lennart war es auch hart, weil er halt auch nach seiner 73 WM echt Offseason gemacht hat und nicht viele Kilometer in den Beinen hatte. Und wir sind dann halt doch trotzdem immer noch so dieses, dir kommt das ja locker vor, aber du fährst ja immer noch, wie gesagt, diese 200, 210 Watt. Und wenn du es vorher gewöhnt bist, dass du jede Welle oder jeden Anstieg voll drüber gehst, ist ja dieser normale Schmerz, der ist dann ja normal. Das ist dann ja, es ist ja tolerierbar, weißt du, weil das ist ja, du fährst ja nicht auf einmal komplett locker. Und für Ingo war aber dieser normal tolerierbare Schmerz von Lennart und mir, war für ihn halt Anschlag. Und wir haben uns vorne die ganze Zeit unterhalten. Und sobald es halt ein bisschen hochging, ging dann so dieses Loch von 50 bis 100 Meter auf. Dann so Schultergriff bei Lennart umgedreht. Ingo, alles klar? Mhm. Weißt du, so dieses. Und das war echt, als wir dann, ich ahnte schon, dass es schlimm ist, aber als wir nachher über die Kanalbrücke am Nordostseekanal gefahren sind und er dann auf einer Minute, zwei Minuten verloren hat, da wusste ich, dass es für ihn wirklich, wirklich fies gewesen sein muss. Aber das war dann selbst bei Lennart und mir so, als wir dann mit unserem normalen Standgas hochgefahren sind, hat die Erbsensuppe angeklopft. Und da wusste ich nämlich, Alter, die Jungs werden sich hier dermaßen die Karten gelegt haben an diesem Abschnitt. Und danach kamen ja diese geilen Abschnitte. Das waren halt früher meine Longrun-Abschnitte, diese Dirt Roads, die immer so leicht rauf und runter um die Kurven.
Oh, richtig gut.
Raps hat angefangen zu blühen. Sensationell.
Wir hatten so einen Trecker da vor uns. Und er hat so richtige Staubwolke gemacht und ich habe dann nur gesagt, hier, Keeler, Kansas.
Aber Erwin meinte, da hast du auch noch so ein geiles Bild gemacht, oder? Er meinte, da musst du noch irgendwie ein Foto gemacht haben oder sowas.
Ich habe Video gemacht da, ich hatte die GoPro um, ich habe mir noch nicht angeguckt, aber ich glaube, da habe ich richtig gutes Footage, 100%. Da hat es gestaubt wie blöd und wir dann da hinterher gedonnert, das war, der hätte ein bisschen schneller fahren können, noch, das wäre noch besser gewesen. Der hat es dann aber irgendwann vorbeigelassen, dann war gut. Und dann ja, am Ende an dieser besagten Brücke, die du gesagt hast, also ich bin noch nie so eine Brücke gefahren, muss ich sagen.
Holtener Hochbrücke ist das.
Holtener Hochbrücke, Alto Belly. Vorhin dann sind die zwei Jungs, einer so aus Spaß unten rein, über einen Radweg und wir sind ein Stück weiter gefahren. Also der hat so ein bisschen die Kurve geschnitten, war dann natürlich ein bisschen eher im Anstieg. Hat so getan, dass er attackiert, so ha gerufen. Und dann wir hinterher, an ihm vorbei, ich auch nur so, ha. Und dann dachte ich, ja okay, jetzt machen wir wieder locker und fahren hier unsere Standgas hoch. Aber dann haben die zwei Jungs all out das Ding hochgedrückt. Da bin ich erst hinterher und dann habe ich das erste Mal nach vorne geguckt und habe dann gesehen, das Ding nimmt ja kein Ende.
Nee, das also ist das richtig, richtig lang. Das ist richtig lang.
Und da war ich dann auch so, guck mich um, da war der andere Teamkollege noch. Und dann dachte ich, ja, wir sind noch zu viert, die werden ja jetzt nicht ihren Teamkollegen hier jetzt droppen. Da habe ich gesagt, ich fahre mit dem da jetzt einfach easy hoch und fertig ist und oben finden wir uns und fahren, rollen da wieder ran und fahren dann weiter. Und die Jungs, die zwei Penner, die haben einfach komplett durchgezogen, haben uns da absolut stehen lassen. Und da haben wir noch versucht, da wirklich runter, all out hinterher zu fahren und haben uns beim Runterfahren von der Brücke verfahren, statt links abzubiegen, geradeaus, haben es viel zu spät gemerkt. Und in dem Moment haben wir realisiert, ja, die Jungs sind weg. Die haben uns schön stehen lassen und das war der Gnadenstoß. Da haben sie uns kassiert. Da hätte ich aber auch nicht mehr hinterher stiefeln können, muss ich sagen. Also die hat nachher, glaube ich, gesagt, die sind da irgendwie mit 600 Watt die Brücke hochgeflogen.
Ich habe auch nochmal.
Da war bei mir wirklich Ende.
Also das war nicht die Taliban, das war der Road Rash Cycling Club. Und weil Bastian das letztes Jahr nämlich auch mitgefahren ist. Und das ist der Kollege, den sie haben stehen lassen.
Ah, mit Bastian bin ich dann gefahren, das war Bastian.
Genau, mit Bastian bist du mitgefahren.
Cooler Typ.
Super, typ. Super cooler Typ. Super, super netter Typ.
Ja.
Und Road Rash Cycling Club, die haben alle glaub, drei. Das war auch von langer Hand geplant. Das war das Saisonhighlight für die. Die haben gedacht, wir zeigen jetzt hier mal den Möchtegern-Triathleten und Möchtegern-Gravelfahrern richtig, wie das hier geht. Die kannten ja auch die Strecken. Das war ja auch geil. Immer wenn ich mich verfahren habe, war ja einer von denen da und meinte, nee, wir fahren weiter, wir kommen wieder auf die Strecke. Und dann sind wir dann ja durch diese Waldstücke gefahren und waren auf einmal wieder auf der Originalstrecke. So, und das war schon das war schon krass. Die haben das echt zu dritt von vorne und haben halt einfach alle sauber vorgeführt. Also haben die sauber gemacht. Das war richtig.
Haben die richtig gut gemacht und auch.
Das war UAE für Arme war das. Also das war richtig.
Aber richtig gut. Richtig gut.
Haben sie gut gemacht. Also absolut. Und ja, die Nord-Ostsee-Kanal, es war halt auch von der Holtenauer Seite, sind wir auch wieder reingefahren. Also alle, die sich das kennen, denn da war früher, das habe ich dann Lennart erzählt, es war einer der ersten Rennen, die ich im Triathlon-Duathlon gewonnen habe, 1994, der Holtenau-Duathlon. Klassische Distanz, 5,30.
Ging auch da drüber?
Ich weiß nicht, ob du links den Sportplatz gesehen hast. Links, als man reingefahren ist.
Auch da, Nils, da muss ich sagen, ich war am Limit.
Ja, da ging es
also
so wie mir am
Baum. Da haben sie mich auch ans Limit gekriegt, da...
Und da ist der.
Ich habe nicht mehr links und rechts geguckt, sondern ich bin einfach nur.
Also unter der Holtenauer Hochbrücke ist ein Sportplatz, der Sportplatz vom TuS Holtenau. Und auf dem Sportplatz war die Wechselzone, 5,30,5, die klassische Duathlon-Distanz. Über die Brücke ist man nicht, weil da kommt man ja in die Stadt rein. Aber quasi der ganze letzte Abschnitt war dann auf den Straßen, waren das die Straßen vom Holtenauer Duathlon. Gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Aber das war eine der ersten größeren Rennen, lokalen Rennen, die ich damals gewinnen konnte. Habe ich dann Lennart natürlich auch gleich ganz stolz erzählt. Und wir sind aber halt spontan oder entspannt hochgerollt. Ingo nicht mehr ganz so entspannt, Lennart und ich relativ entspannt und sind dann ja auch über den Campus gerollt. Das war dann natürlich für mich total Memory Lane. Das war richtig cool, auch am Sportforum vorbei und sowas alles. Das hat richtig Bock gemacht.
Oh, stimmt, das hat Lenny noch erzählt. Ja, ich musste mit Nils noch hier Memory Lane Hafenrundfahrt machen.
Ja, es war halt einfach, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann muss man ja einfach sagen, ich meine, dann rollst du da rein, Lasse und Hannes empfangen, dann kriegst du einen Becher, dann entweder gleich Bierchen oder ich habe tatsächlich alkoholfreies Bierchen genommen.
Habe ich auch zuerst, weil ich war wirklich auch Fritte im Ziel.
Und als wir kamen, du auch so Assi-Style. Das Erste, was du dann machst, ist dir erstmal ein T-Shirt anziehen, sauber wischen, so als wenn du schon frisch geduscht bist, Massage hinter dir hast, die ersten Proteinshakes. So. Also als wir da ankamen, sah das so aus, als wenn du schon eine Stunde da warst.
War ich auch.
Ach du Bullshit, hab ich gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. Und alle anderen saßen da auch noch abgekämpft, haben noch gestunken, hatten noch Sabber. Und Nicky Boy wieder wie so Posterboy, frisch aus dem Magazin raus. Na, Görke, war anstrengend. Ich so, Alter, Nicky Boy, für dich? Nee, war ganz easy. Ganz easy. Und dann auch wieder so typisch Nick. Sag mal, aber seid ihr so hart weitergefahren? Nee, zweite Hälfte war härter. Ich habe mit 5 Leuten gesprochen. 4 Leute meinten, die zweite Hälfte war einfacher. Nicky Boy sagt, die zweite Hälfte
das
war doppelt,
nicht
so,
sein.
Doppelt so hart wie die. Doppelt so hart.
Wem hast du denn gesprochen? Ich war nur mit Erwin und den 3 Jungs vom Road Rash Cycling Club unterwegs.
Nein, ich weiß, alles gut. Erwin meinte aber, die zweite Hälfte war nicht so hart wie die erste Hälfte. Egal, auf jeden Fall saß
auch
du wieder da,
auch
gut.
Auch an dem Moment, wo Erwin gedroppt wurde?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall sahst du gut aus.
Nein, am Ende sagst du ja immer, die zweite Hälfte sind wir nochmal härter gefahren, aber wahrscheinlich ist man 1 km/h oder 0,5 km/h langsamer gefahren, aber man ist ja irgendwann auch einfach kaputt und es fühlt sich halt härter an, aber von den Werten war es wahrscheinlich
ist ja auch egal.
Ähnlich
Fakt
wie
ist,
am Anfang.
Fakt ist,
und am Anfang waren ja viel mehr so dieses kleine Hoch-Runter und sowas. Also vielmehr dieses wirklich links, rechts, kleiner Gegenanstieg, wieder runter, wieder Anstieg und hinten raus war ja viel mehr, wo man auch mal rollen konnte, ne? Also
war schon dankbar.
Ja, genau. Also das war cool geplant, fand ich, von der Route, weil wenn du dich bis zur großen Verpflegungsstelle, wo es die Erbsensuppe gab, auch richtig zerlegt hast, dann konntest du das Ding doch noch relativ sauber zu Ende fahren. Wenn es andersrum gewesen wäre und da kamen hinten nochmal die ganzen Trails und so, dann wäre das richtig bitter geworden.
Das wäre fies gewesen.
Also das haben die Jungs, Lasse und Hannes, oder die Routenplaner der Boys richtig, richtig gut gemacht. Ja.
Schlau gemacht.
Und ich war auch richtig traurig, dass ich Sonntag nicht nochmal fahren konnte. Also ja, Matschfuß ist für mich so im Herbst, ich will da wieder hin. Das, auch wenn das so eine richtig lange Reise ist aus fast Bonn
ja, aber,
jetzt bis da hoch.
Aber es lohnt sich trotzdem.
Voll,
also wirklich, weil auch ganz viele, und das habe ich auch ich habe auch mit Hannes und Lasse danach noch drüber gesprochen, oder ich weiß gar nicht, ob es davor war, weil es ja wirklich, da habe ich mich auch mit Lennart lange drüber unterhalten, wie sich der Sport jetzt, haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, aber trotzdem, wie er sich halt einfach entwickelt hat. Das ist halt einfach gerade auch Radsport, Triathlon auch, aber Radsport vielleicht noch ein bisschen mehr, gerade auch durchs Graveln, ist halt einfach echt ein Lifestyle-Sport geworden. Und da haben wir uns auch beim Podcast, als es über die Klamotten ging, drüber unterhalten. Und Matschfuß ist für mich einfach echt so, ihr habt es ja auch gesagt, das S-Grail ist dann auch nochmal so eine Pendant-Veranstaltung im Triathlon. Aber Matschfuß ist halt einfach so eine geile Verbindung von Leuten, die echt amateurmäßig was drauf haben, also die einfach richtig, richtig gut fahren können und auch absoluten Einsteigern. Die müssen halt überhaupt keine Angst haben davor, dass sie das nicht schaffen, weil ja auch diese Kaffeestation, die halt einfach noch nicht aufgebaut war, als wir da ankamen, weil wir halt einfach so schnell waren. Und die mussten ja auch nochmal wechseln, das war ein bisschen blöd, die waren erst auf dem falschen Feld, mussten dann nochmal irgendwie 100 Meter weiter nach vorne fahren. Das heißt, die erste Verpflegungsstelle wäre ja auch schon, oder Kaffeestelle wäre ja auch schon so nach einer Stunde, 15 Stunde, 30 gekommen. Die zweite große Verpflegungsstelle war dann halt nach 2,5 oder 3 Stunden. Das heißt, auch für Leute, für die 100 Kilometer eine lange Distanz ist, weil es dann ja schon 5 Stunden plus sind für viele Hobbyfahrer, ist es halt so, dass es gut machbar ist. Und diese Atmosphäre, du kommst dann halt ins Ziel rein, das war natürlich auch unfassbar mit dem Wetter. Ich meine, es war ja wirklich so warm, dass du dich nachher in Schatten gesetzt hast oder Sonnencreme aufgetragen hast, weil es halt einfach so gebrannt hat. Wir hatten da ja 25, 30 Grad.
Hammer.
Im Innenhof dieser Lillebräu-Brauerei, wo man wirklich die Daumen drücken muss. Die sind ja insolvent, aber ich habe mich mit der einen Bedienung unterhalten und es sieht so aus, dass sie aufgekauft werden. Das wäre echt super, super schade, weil das halt einfach eine richtig tolle Location ist. Auch finde ich auch ein gutes Bier, also schmeckt auch wirklich gut, ist einfach ein cooles Konzept. Haben ja 2 Jungs gemacht. In Corona-Zeiten haben die halt einfach gesagt, wir machen jetzt hier diese Lilla-Brauerei. Brauerei, so heißt es. Und die Atmo ist halt einfach so cool. Holst dir da deinen Döner oder holst dir deine Pizza, hängst da halt in den Stühlen, trinkst deinen Kaffee. Einige haben schon angefangen mit Aperol Spritz und sowas alles. Und wenn man da dann die Doppelrutsche gemacht hätte, so wie du es gesagt hast, wie es halt einige gemacht haben, Ingo zum Beispiel hat ganz schlau ein Hotel in der Nähe genommen, dann ist natürlich super geil. Dann steigst du dann da irgendwie 20 Uhr, gehst du leicht angebraten nach Hause, isst nochmal vielleicht was Richtiges und am nächsten Tag fährst du es halt nochmal. Und auch am nächsten Tag war das Wetter besser als vorhergesagt. Es war jetzt nicht mehr so schön wie am Samstag, aber es hat auch nicht geregnet. Es hat, glaube ich, am Ende so ein klein bisschen geregnet und im Zielbereich ist nachher sogar die Sonne wieder rausgekommen. Also es war deutlich besser, als es am Samstag noch vorhergesagt war für Sonntag. Und am zweiten Tag war die Strecke dann auch nochmal einfacher als am Samstag. Also da konnte man, die war dann so wie die zweite Hälfte des ersten Tages. Mhm. Also die konnte man richtig gut fahren.
Ja, ist ja und perfekt, ich, wenn man so ein bisschen angemört ist, dass genau. man dann einfach das Ding sauber durch, egal ob einfach Grundlage oder nochmal Gas gibt oder wirklich ganz locker rollt.
Total.
Aber das ist so, das ist auch so, du kannst ja auch bei dem Event dir bis zur Verpflegung die Karten legen und dann rollst du mit einer Gruppe locker nach Hause.
So und haben Lennon und ich das ja gemacht.
Lernst
das war
Leute
geil.
Kennen. Ja,
voll,
genau.
Das war total gut. Also
ohne
es war
Stress,
richtig,
ohne
richtig
Zeitnahme
cool.
Und dann im Ziel warten irgendwer, du kriegst noch, kannst dir gegenseitig noch ein paar dumme Sprüche drücken. So, das ist einfach, das macht einfach Spaß. Das ist ja so wie irgendwie ein Trainingstag, aber ja einfach in richtig, richtig geil mit richtig vielen ja. Leuten. Und du würdest dir natürlich auch im Training nicht so die Karten legen, wie dann irgendwie bei so einem Event oder dann so, ja, mal antesten, wer jetzt wirklich hier
ach,
was drauf hat.
Nein, mega
das ist
gut.
Einfach, das ist so, das macht es dann am Ende aus, weil man ja auch manchmal sagen kann, ja, aber wenn das kein Rennen ist und so, warum soll ich da jetzt irgendwie lange Anreise oder sowas
nein.
haben? Aber das macht es halt genau aus. Es ist halt trotzdem diese Rennatmosphäre und dieses, du hast auch vorher diese so ein bisschen diese Aufregung und so, das ist alles da, aber es ist halt am Ende alles komplett entspannt und du musst nicht um eine Zeit racen, es geht nicht darum, Sub 10 zu schaffen oder irgendwie unter 12 Stunden zu bleiben oder was weiß ich. Also das ist, oh, das macht einfach Spaß. Also ich habe da richtig Spaß dran gewonnen in der Veranstaltung.
Ja, und das wollte ich jetzt nämlich auch gerade sagen, weil das hatte ich vorher zu Hannes oder Lasse gesagt, dass du jetzt mir meinst, oh, super schade, dass es diesmal nicht an die Ostsee geht, weil das kennen ja ganz viele nicht. Also das ist ja das Spannende daran, dass halt einfach so viele Leute in Deutschland immer noch nicht wissen, wie schön das an der Ostsee, an der Nordsee auch, ich persönlich bin halt eher Ostsee-Fan, wie schön das da ist. So und oder auch dieses jetzt Nord-Ostsee-Kanal und sowas alles. Das ist halt schon cool, wenn man da dann einfach kilometerlang an so einer fetten Wasserstraße fährt und dann mit der Fähre umsetzt. Und tatsächlich, also Ostsee ist halt nochmal ein bisschen was anderes, das finde ich auch so. Letztes Jahr, da war ja Sepp auch so begeistert, abgesehen davon, dass er sich morgens schon 100 Kilometer eingefahren ist, bevor er dann auch die Etappe gefahren ist. Und da ist er auch an der Steilküste gefahren. Ich denke mal, das werden sie jetzt beim Herbst-Matschfuß mit Sicherheit auch wieder machen, dass es dann halt auch Richtung Ostsee geht. Weil klar ist es ein Riesenaufwand, 4, 5, 6 Stunden vielleicht ins Auto zu steigen. Aber wenn man das halt wirklich so macht, dass man Freitag hinfährt, einen Freitag einen entspannten Abend in Kiel hat. Kiel ist auch, finde ich, eine Stadt, wo man das echt auch mal gut 2, 3 Tage aushalten kann. Wo auch gastromäßig einiges geboten ist und gerade auch so die Kiellinie am Wasser ist echt schön. Und dann halt wirklich mal oben an der Ostsee Rad zu fahren und zu graveln, das kennt man ja einfach nicht. Und dann halt noch entspannter wäre es natürlich, wenn man am Montag zurückfährt, aber dann Sonntag irgendwie total angemört nach 2 Tagen zurückzufahren, lohnt sich definitiv. Und die Veranstaltung, also es ist wirklich krass, was die Jungs plus Team da auf die Beine gestellt haben. Und ich habe auch schon, also ich habe mir fest vorgenommen, dass ich im Herbst auch die Doppelrutsche fahre, weil das habe ich bisher ja auch noch nicht gemacht. Jetzt war halt am Sonntag dann einfach Family angesagt. Aber das ist wirklich einfach ein richtig, richtig cooles Event. Und wenn man das irgendwie hinkriegt, dass man da dann sogar noch pennen kann mit 3, 4, 5, 6 Buddies, dann ist es, glaube ich, noch cooler. Dann kannst du dir Samstag, wie du gesagt hast, die Karten legen, hast dann eine richtig gute Zeit, gehst irgendwie abends nett essen, nimmst noch 1, 2 Drinks und am Sonntag machst du dann irgendwie das Ganze nochmal entspannt. Oder Erwin ist halt hin und zurück gefahren, das ist halt schon nochmal 1,5 Stunden von ihm, glaube ich, Fahrzeit. Aber der ist dann halt am Sonntag auch nochmal geballert, aber da war halt einfach die Gesamtkonstellation, dass es halt wesentlich entspannter war. Aber ist wirklich ein richtig cooles Event und echt nochmal Kompliment an die zwei, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und auch die Streckenführung ist halt echt, das ist schon geil, das macht schon richtig Bock.
Ja, hoffe ich mal, dass es im Herbst an die Ostsee geht, dass ich das auch endlich mal sehe, Nils.
Ja, musst du.
Machen wir wieder ein kleines Video drüber, dann können die Jungs jetzt nicht mehr anders, schicken denen hier den Podcast und dann hast du die quasi damit in die Mangel genommen, dass die Streckenführung für Herbst eigentlich gar nicht mehr anders sein darf, sonst gibt's hier Lack.
Genau, gibt's Lack. So. Und jetzt bist du dann also quasi wirklich, hast gemerkt, oh, ich habe gute Form und jetzt fliege ich da noch mal ein bisschen früher nach Mallorca, dass ich noch mal so 2-3 lange Dinger fahre. Strati ist gerade da.
So sieht's aus.
Tom also, ist da, hast die Mädels eingepackt.
Noch mal eine Woche die Karten legen, wie du immer so schön sagst, und dann eine Woche Luft dran kommen lassen und dann fahren wir mal Mallorca 312 und gucken, was da am Ende dabei rauskommt. Aber auch die Jungs sind ja schon Mallorca 312 gefahren, haben mir schon gute Tipps gegeben, dass sie gesagt haben, du musst am Anfang einfach all out das Ding rausfahren und so viele überholen, wie es nur irgendwie geht. Weil die haben beim ersten Mal den Fehler gemacht und haben gesagt, ja, ist ja lang, wir fahren ganz entspannt los. Und am ersten Anstieg hier von Puenza hoch zur Tanke war es anscheinend so, dass es teilweise so voll war und dass dann Leute nicht um die Kurven gekommen sind, sondern dass die ausklicken und absteigen und anhalten mussten. Ja, ja, ja.
Oh Gott.
Und das ist wohl so, wir sind auch im ersten Startblock, wo die schnellen Leute sind. Und davor ist noch ein Startblock Sponsoren und davor noch ein Startblock VIPs.
Okay.
Und du kannst den VIP-Startplatz für 800 Euro holen. Und irgendwie dieser VIP und dieser Sponsoren-Startblock sind 2000 Leute.
Jeweils oder?
Nee, insgesamt.
Jeweils 1000.
1000 oder so, ja. Das heißt, wenn du irgendwie ganz vorne stehst und schon ganz früh an die Startlinie gehst, um ganz vorne zu stehen, hast du
2000
immer noch,
Leute vor dir.
Ja, also ein paar von denen sind wahrscheinlich auch richtig schnell, sind dann irgendwelche Ex-Profis, die eingeladen worden sind oder so. So ein, keine Ahnung, so ein Valverde oder so ein Ding fährt. Aber da, ja, wahrscheinlich sind 1500 davon, gerade wenn es dann irgendwelche VIP-Karten oder sonst was sind, vielleicht nicht unbedingt die, die am schnellsten Rad fahren. Da habe ich mir auch gedacht, das verursacht wahrscheinlich genau diesen Stau, den du dann da am Anfang hast, wenn von hinten die schnellen Amateure drücken und vorne irgendwelche VIPs mit Bierbauch die Strecke blockieren.
Ja, vor allem ist das also da wirklich viel mehr gespannt. Schiss. Wo ich viel mehr Schiss hätte, sind dann die Abfahrten. Das
ja, aber das haben sie gesagt, wenn du halt, genau, wenn du den ersten Berg dann richtig hochknallst, dann hast du komplett Ruhe. Da okay. ist dann Platz satt und da hast du dann keine Probleme mehr. Und sonst hast du natürlich in der Abfahrt das gleiche Spiel nochmal, ne? Dass du dann da halt runterrollst und so ein bisschen aufpassen musst.
Und die erste richtige Abfahrt ist ja die Abfahrt runter vom Putsch nach Soyer, ne?
Genau.
Also die richtige Abfahrt jetzt.
Die richtige, die lange, ja.
Vorher hast du so 2-3 Wellen, die du runterkommst, wo du auch ein bisschen aufpassen musst. Gerade auch das Stück, glaube ich, würde ich sagen, vom Kloster Jüg bis du am Stausee bist. Das sind ja auch so ein paar Kurven, wenn du da richtig schnell fährst, wo sich wahrscheinlich auch schon die ersten Langmöhren, die dann ausklinken, weil es um eine Kurve geht. So, also. Und das meinte Erwin nämlich auch zu mir, dass du da echt, also das ist halt gerade, also dass man echt aufpassen muss, dass da einige fahren, die halt einfach nicht fahren können, die dann wahrscheinlich auch komplett über ihre Verhältnisse fahren. Und dass man da halt einfach aufpassen muss, dass man das nicht, dass man nicht stürzt. Aber ich meine, gut, du kannst ja steuern, Johann kann auch steuern. Dem geht jetzt wahrscheinlich auch der Stift. Wenn er jetzt, der darf den Podcast nicht hören, dann hört er, wie fit du bist.
Ja, der ist auf jeden Fall fitter. Und ich glaube, bei Johann ist so, ich hab eher Angst vor Johann. Der ist schon wieder zu viel gefahren hier. Der hatte schon wieder zu viel 200er und 150 hier und 140
da. Hat er wirklich
da.
Schon, ja, aber hat ja, er ja, ja. mit irgendwelchen Influencer-Bands
gemacht.
Nee,
alleine ist er hier
zum
Hotel gefahren, um mit dem Schwimmcamp was zu besprechen. Und hat da schon mit Druck alleine so 150er mit richtig Höhenmeter gemacht und so. Also der hat schon wieder so ein perverses Standgas. Das ist, deswegen, ich muss, Nils, ich bin quasi gezwungen worden durch die Sessions, die Johann bei Strava hochgeladen hat.
Das Ding ist jetzt quasi nächsten Sonntag.
Ja, genau.
Also heute
Sonntag,
ist
Samstag
Donnerstag.
In einer Woche. Samstag in einer okay. Woche.
Ja gut, dann müssen wir aber jetzt gleich auch schon einen Termin fix machen, wann wir den Podcast aufnehmen, weil du bist dann wieder so im Rennfieber, das wird dann...
Ja, Mittwoch oder so.
Endet dann so wie heute, muss ich mir gleich eintragen.
Mittwoch machen wir Abend. Gleich im Nachgang, aber wir müssen hier eh gleich zum Ende finden, Nils, weil es ist schon spät, ich muss früh schlafen, ich bin jetzt Athlet.
Eieieiei. Warte mal ganz kurz, wir haben es 21.38 Uhr. Normalerweise fangen wir jetzt erst an aufzunehmen.
Ja, Zeiten ändern sich. Nils, Zeiten ändern sich. Ich habe gemerkt, da geht was. Ich muss jetzt noch einen Proteinshake trinken, ins Bett gehen und ja.
Aber du hast nicht aufgerüstet.
Dann direkt Licht
ne?
aus.
Du hast jetzt immer noch dein Felgenbremsenrad.
Ja klar, das ist das Leichteste, was es gibt.
Was heißt klar? Ja, das ist ein Top-Rad, das musst du mir nicht erzählen.
Das sind fast 5000 Höhenmeter.
Du bist also, ich finde, du bist auch fit. Ich bin gespannt. Also ich bin wirklich, ich freue mich.
Ich muss aufpassen am Hotelbuffet jetzt hier. Das ist nämlich ein bisschen.
Hast du noch neue Schuhe, die ihr bestellt, oder?
Ja, habe ich überlegt, hab's dann jetzt aber dann doch noch sein lassen, weil ich dachte, ey, mit den Dingern fahre ich jetzt schon so lange rum und es ist immer alles gut gewesen, bevor ich mir jetzt denke, ich.
Ah, aber du weißt, wie das ist. Ja, aber hast du neue Einlegesohlen drin? Hast du?
Ja. Das habe ich natürlich gemacht. Die habe ich mir rechtzeitig vorher bestellt und ausgewechselt.
Wobei auch die Passform, also ich habe mir ja den gleichen, hast du ja gesehen. Ich bin ja großer Fan von dem S-Fire, den man ja auch
passt mir nicht.
Ja, hast du erzählt, selbst die breite Variante nicht. Mir passt der halt einfach wie Arsch auf Eimer. Das ist wirklich krass. Und es ist ja auch, ich finde es immer, ich weiß gar nicht, mit wem ich mich da letztens drüber unterhalten habe. Du hast ja so Produkte, die halt einfach richtig gut sind, die auch nie reduziert sind.
Ja, das ist echt stimmt.
So, wo du so denkst, oh Mann, und ich habe den, das habe ich jetzt glaube ich auch schon zwei oder dreimal erzählt, beim Black Friday halt wirklich günstig geschossen, was dann immer noch heißt, ich glaube, ich habe 240 Euro oder 250 Euro gezahlt, was immer noch sau viel Kohle ist. Aber der Schuh kostet halt normalerweise, glaube ich, 3,20 oder 3,30. Dann ist es halt wieder günstig und habe dann aber gemerkt, als ich ihn dann angezogen habe, und der andere ist vielleicht 3 Jahre jetzt alt, das ist nochmal was anderes. Die Passform, und deiner ist ja jetzt schon auch. Ich meine, wie alt ist der S-Works-Schuh, den du hast? 4 Jahre?
Ja, 3, 4 so.
Also ich glaube, du würdest dann schon merken, wenn du einen Schuh hast, der dir, aber der muss ja passen.
Ich kann mir, ich gehe hier nochmal was anprobieren. Ich habe ja nochmal einen Ruhetag, dann ziehe ich nochmal was an. Ich überlege mir das nochmal, Nils. Beim Radschuh ist das weniger problematisch, da hast du recht.
Schon, finde ich schon. Also das ist halt, Laufschuh ist was anderes, weil halt einfach diese Passform, wenn die dann auch so dieses Bohrersystem, wenn das dann halt einfach nochmal fest ist und sowas alles. Und ich finde, so ein passender Radschuh, das ist schon geil. Das ist schon wirklich.
Ja, den ich habe, der ist ja nicht, also ich guck mal, ich fühle mich ja wohl damit.
Bist du den eigentlich beim Matschfuß auch gefahren, ja?
Ja, genau. Geil. Ich bin mit Rennradpedale gefahren. Ich bin auf Risiko gegangen. Vielleicht war ich deswegen auch so gut.
Das hat schon einen Unterschied gemacht. Das machen, glaube ich, die Top-Leute auch.
Das ist schon echt ein Unterschied.
Ist, glaube ich, auch so. Und was für Pedalen dann? Bist du Speedplay gefahren oder?
Nee, das kannst du, dann hast du verloren. Wenn du dann einmal in den Matsch steigst, dann hast du verloren. Dann kommst du nie wieder rein. Shimano. Ja, Shimano. Wenn du dann die Speedplay fährst und da hast du, dann bist du einmal irgendwie in den Matsch getreten und dann kommst du 3 Jahre nicht mehr in diese Pedale rein, ey.
Ich weiß, das ist aber auch echt eine Konstruktion. Wahnsinn.
Ja.
Ach cool.
Geil.
Aber, da machst du jetzt den schmalen, ey, du musst jetzt hier nach einer Stunde, dürfen wir noch nicht aufhören. Also 10,
doch.
5
Minuten. Ich muss, das, in dem Zimmer, in dem ich aufnehme, es wird hier wieder gebraucht. Ich habe nicht mehr Zeit, ich habe es dir gesagt.
Ah, das ist was anderes, okay.
Siehst du?
Ich wollte eigentlich jetzt noch so ein bisschen Infos von Strati hören. Sieht fit aus.
Ja, ich bin ja jetzt, ich habe den heute eine Stunde gesehen.
Das reicht doch, Coaches Eye. Sieht man einmal.
Ich habe kein Coaches Eye wie du.
Dann weiß man, in welcher Verfassung der ist.
Also gerade müde. Er hat in den letzten 7 Tagen 37 Stunden trainiert.
Ich wollte gerade sagen, 27 wäre aber Wellness. 37.
Ja.
Das ist ehrlich. Now we are talking.
Das ist richtig ehrlich.
Ich habe ja heute
festgestellt. Oder 37 Stunden waren es, ne? Hatte Jan gesagt? Ja.
Ich hab ja heute noch mit Jesse gesprochen. Jesse gibt ja sein Langdistanzdebüt in Rot. Und die Woche vor Rot ist ja Frankfurt.
Ja.
Ich glaube ja, dass so 2, 3 der Jungs dann doch noch auf der Startliste in Rot. Weißt du, so diese Kandidaten, die dann Platten haben oder wo so ein bisschen was dazwischen gekommen ist und so. Und dann rufen die nochmal an und wenn dann Blumi anruft, dann sagt nicht Felix, nee, wir haben keinen Startplatz mehr für dich.
Nee, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, da bereitet er sich drauf vor.
Wird er auch. Ich bin gespannt, auch beispielsweise Daniel Beckegaard wäre auch so ein Kandidat. Wenn der jetzt in Texas ein gutes Rennen macht, kann ich mir auch vorstellen, dass da nochmal, vielleicht starte ich dann doch in Rot.
Nee, wenn, ich glaube, dann macht der Frankfurt, weil dann ist der Ironman Pro Series, dann bist du auf dem Preisgeld da drin.
Ja, aber der ist jetzt bei Philipp, der wird ihn anders beraten. Denn da, das muss man ja schon sagen, hat Lothar ja doch auch irgendwie recht, dadurch, dass die Übergestalt Magnus Ditlev nicht da ist. Weil Ditlev in Rot zu schlagen, war schon wirklich extrem schwer. Und natürlich ist die Aussage zu sagen, es war noch nie so einfach, Rot zu gewinnen, lächerlich, weil halt einfach viele Stiere da sind. Aber Magnus ist nicht da und Magnus zu schlagen war in Rot oder ist immer schwer, aber in Rot war das wirklich einfach ein Riesenbrett. Und von daher stimmt es natürlich schon, dass die Chance zu gewinnen größer ist als in Jahren davor, weil einfach dieser übermächtige Titelverteidiger nicht am Start ist.
Das stimmt, aber dahinter ist alles
brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber
noch
trotzdem,
breiter, also ja.
Ich glaube, es werden noch Namen in der Liste auftauchen, die jetzt noch nicht da sind. Und die ein gutes Kaliber haben, bin ich fest von überzeugt.
Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Also es liegt wahrscheinlich daran, wie Frankfurt wird. Ne? Wird da Top-Wetter und passt da alles von den Bedingungen
genau,
und so, dass alle ein gutes Rennen haben? Oder hast du da so ein Regenrennen, wie wir hatten und irgendwie einer stürzt oder so? Dann das liegt ja auch immer daran, ob du noch
oder einen frühen
Switch
Platten,
irgendwo
so
hast. Oder einen frühen Platten, genau.
Blumen jetzt in Oceanside und sowas alles. Kann halt
jawohl, der fährt ja zu Ende und läuft dann halt einfach wahrscheinlich 2:15 oder so.
1:07, genau. Läuft dann 2:20er Marathon und wird trotzdem noch Vierter.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Oder gewinnt noch, so, weil Marathon ist ja länger und der läuft dann einfach 20 Minuten schneller als alle anderen.
Und der Tech-Support ist wahrscheinlich auch besser. Der hätte auch schneller.
Das ist ja nicht schwierig. Ich glaube, das ist nicht schwierig.
Das stimmt.
Ja. Aber ich glaube, Jan ist, der hat sich hier nochmal guten, richtig fetten Reiz gesetzt. Jetzt nach Hause, Erholung. Und dann steht ja auch schon 73 Jesolo an. Erste Pro-Rennen, 73. Da bin ich auch mal gespannt, weil er auch da, wenn man sich die Startliste oder von Profis hört, auch irgendwie jeder europäische Profi, ja, ich mache Jesolo, ich auch, ich bin auch da.
Alle, die die Pro-Series machen, machen Jesolo. Alle,
ja, und viele Kurzdistanzler, die irgendwie auch mal ausprobieren, wie 73 ist, also da das Ding wird, glaube ich, krass besetzt. Und ja, da hat man eine gute erste Standortbestimmung, wie es so aussieht mit dem Training, würde ich sagen. Und vor allen Dingen auch unter Bedingungen, die ja hier dann so europäisch, also wo du wirklich weißt, wo du stehst. Nicht so wie Singapur jetzt irgendwie, dieses erste Rennen, wo dann da in der Hitze und keine Ahnung, wo dann
fies,
trotzdem
ne?
nicht weißt, was,
haben wir auch
was ist jetzt, wer ist jetzt gut
haben wir auch noch
nicht
drüber gesprochen. Hast du mit Fred schon einen Podcast danach aufgenommen? Nee, ihr habt davor aufgenommen.
Nee, davor und danach. Alles schon behandelt. Kannst du dir anhören.
Ja, muss ich machen.
Alle, die noch T100 Singapur interessiert, ist komplett ausführlich besprochen. Und ihr könnt auch nochmal Freds Video gucken.
Oh ja,
die Defining Distance Episode 2 ist ja auch so richtig viel behind the scenes da nochmal super gut.
Und auch, muss ich auch Tom, habe ich ihm auch selber schon geschrieben, Tom Meyer, der das Ganze ja videografisch umsetzt und finde ich persönlich echt eine richtig, richtig gute Mischung findet aus irgendwie die Jungs zu zeigen oder die Jungs und die Mädels zu zeigen, also einfach diese Behind-the-Scenes-Aufnahmen, die dann ja, weil wir haben uns ja auch darüber unterhalten, was macht ein gutes Video aus, worauf hat man Bock zu gucken, und der einfach, finde ich, ein unheimlich gutes Gespür für den Moment hat. Ich glaube, da hilft auch der Protagonist Fred, der halt einfach, Fred ist halt einfach Fred, und so diese Szenen, wie er dann, ich weiß gar nicht, Frodo ihn fragt, ob er jetzt ein Mullet hat und wie geil das ist, dass Sam Laidlaw nicht mehr dabei ist, aber jetzt brauchen wir ja so einen kleinen Kernassi und die Rolle übernimmt dann Fred. Er hat es natürlich anders formuliert, aber das sind dann ja so die Dinger, die man sehen will. Und dann halt trotzdem auch noch einfach geile Perspektiven. Also Tom hat ja auch wirklich einen guten künstlerischen Blick, finde ich. Und das habe ich ihm auch geschrieben, dass ich finde, das sind echt Dinger, die richtig Spaß machen. Also es ist ja schon eine halbe Stunde, es ist ja einfach auch wirklich lang. Und ich meine, die Zeit muss man sich auch erstmal nehmen. Und ich persönlich, wenn das jetzt nicht spannende Seminare sind oder Webinare sind oder was auch immer, gucke mir eigentlich keine halbe Stunde Dinger an. Aber das habe ich mir einfach wirklich super gerne bis zum Ende angeguckt. Auch dann das Race-Video mit der geilen Mucke und so. Also hat er halt einfach, das muss man sich echt angucken. Also richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Also komplett.
Eine gute Mischung aus guten Bildern,
gute Musik auch,
so motivieren
auch
und dann hat diesen guten Sprüchen und mal wirklich auch ein paar Insights, die du so von der T100 und von den Athleten nicht gesehen hast. Ne? Das ist ja auch immer so dieses Thema, was kannst du noch zeigen, was kannst du Neues machen? Und da hat er einen super guten Blickwinkel gefunden, aber eben auch diesen roten Faden trotzdem durchs ganze Wochenende gehabt, mit natürlich dem Highlight, dem Rennen und dann eben hinten raus dem Abschluss von Fred, wie jetzt so Freds persönliches Rennen war, aber das kam ja echt so ganz am Ende erst. Und vorher war es ja so komplett offen, so wirklich diese Szene, diese Charaktere, die da sind, mit dem Sam Long, der super häufig dann irgendwie so auftaucht und da beim Frühstück eine Pappbox mit hat und sich da die Bocadillos einpackt für mittags und die schnell in seinem Rucksack verschwinden lässt.
3000 Kilokalorien im Rucksack verpackt.
Das ist einfach, wenn du das anguckst, dann, also das ist so, er hat es halt geschafft, wirklich, dass du das Gefühl hast, du saßt mit am Tisch.
Voll.
Ne? Das kann man einfach, glaube ich, sagen.
Definitiv.
Und hast das Rennen von der Seitenlinie dann gesehen und es lief gute Mucke drunter. Und das ist echt, also Chapeau Tom, super geil gemacht. Zieht's euch rein, absolute Empfehlung. Und ja,
und das ist ja auch eine
Verbindung
riesen
mit dem Podcast, dann gibt es auf jeden Fall alle Infos zu T100 Singapur. Da
ist ja auch eine Riesenqualität, das so hinzubekommen, dass halt wirklich die Protagonisten oder die Leute, die vor der Kamera sind, das nicht wahrnehmen und sich dann halt einfach wirklich so verhalten, wie sie sich verhalten, weil wenn das halt schlecht
oder es
gemacht
wahrnehmen
ist,
und sich trotzdem so verhalten, ne? Also wie Kyle Smith,
ja, genau,
ganz
das
am Ende, wo
das
die da, oh, lösch das raus und noch ein und noch ein,
ich mein,
noch ein und noch ein.
Ja, bei Nico war das ja auch.
Ja.
Bei Nico war das ja auch so und Rico ja auch, also es war ja schon witzig. Das war dann eher so
ein bisschen viel gepiept werden.
Das war dann so ein bisschen eher politisch gesehen, aber was ja wirklich sehr lustig war. Also nee, das muss man wirklich sagen, das haben die echt gut gemacht und fand ich halt auch lustig, weil wir uns ja wirklich vor ein paar Episoden darüber unterhalten haben, was macht ein gutes Video aus.
Genau das.
Und da muss man wirklich sagen, ist das echt perfekt getroffen und macht Spaß und ist einfach auch tatsächlich, ich meine ja, das geht jetzt echt Schlag auf Schlag. Ne? Irgendwie so letztes Wochenende war aus Triathlon-Sicht ein klein bisschen zum Erholen. War Singapur war die Woche davor, ne? Oder war jetzt?
Ja, war die Woche davor.
War die Woche davor, genau. Jetzt war Paris-Roubaix, was natürlich auch ein Knaller wäre, hätte man jetzt auch nochmal eine ganze Episode füllen können. Weil das, hast du es gesehen?
Alter. Nee,
konntest du nicht.
Doch.
Weil das war ja, das hatte ja wirklich alles
an. Aber wir waren auf dem Rückweg. Ich habe komplett auf dem Handy auf der Autobahn.
Alter Schwede.
Mir das Ding reingezogen. Also
unvorstellbar.
Das war
unvorstellbar.
Also können wir nächste Woche noch mal kurz drüber quatschen, weil Nils, ich habe hier echt keine Zeit mehr.
Deckel drauf. Gut,
wir müssen hier, wie nennt man das, wenn es frühzeitig beendet ist? Hast du noch ein Sprichwort, was wir verdrehen können?
Das ist wirklich auch, jetzt hast du es auch wieder. Ich habe auch Asche auf unser Haupt heißt es. Und ich habe gesagt, Schande über unser Haupt. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, wieso, das stimmt doch. Was ist denn da, was ist denn bei Schande über unser Haupt? Ist doch nichts verkehrt. Und dann Asche auf unser Haupt. Also das ist aber auch echt, das sind dann schon auch sehr, sehr kleinkariert, die Leute. Aber ist natürlich gut so, so soll es ja auch sein. Aber ich mache das ja nicht mit Absicht. Also mir fällt da jetzt
ja, ich
ein,
ja genauso. Wir haben, glaube ich, noch kein Sprichwort richtig gesagt. Das ist es eher.
Doch, wie man es in den Wald halt. Er ruft so, halt es zu, schalt es zu. Nee, lassen wir das Thema. Auf jeden Fall, also es liegt nicht an mir. Ich hatte auch echt keinen Bock
wir
heute.
Wir sind in den Wald immer, halt.
Weil ich, wie man es in den Wald ruft, so schalt es zurück. Irgendwie so, keine Ahnung. Lassen wir das Thema. Ich hatte echt vorhin, habe ich auch zu Anna und Kasper gesagt, ich so, oh, ich bin echt müde und immer noch diese scheiß Allergie. Und dann habe ich aber schon gedacht, naja, aber wenn wir dann wieder am Mikro da sitzen, dann macht es doch schon Bock. Aber dass du jetzt tatsächlich, oh, jetzt nochmal so Paris-Roubaix auseinandernehmen, hätte ich Bock drauf. Aber lassen wir das.
Wo wir noch eine
Minute drauf ausgehen müssen, weil das ist halt auch so. Ja. Ich finde, Van de Poel hätte nicht warten müssen, weil das wurde ja nachher, oh, weil es Steuern gehört bei Paris-Roubaix dazu.
Ja, und
es war ein ganz klassischer Fahrfehler.
Also ganz
und vor
einfach.
Allem, und von hinten kam ja auch noch eine Gruppe.
Das
geht halt gar nicht. Also es war ein ganz klarer Fehler von Pogi.
B gehört dazu bei Paris-Roubaix. Kannst du bei Paris-Roubaix immer noch einen Platten haben, wie Mathieu dann ja auch noch hatte.
Hat er ja gehabt.
Und überleg mal, der wartet und dann hat Mathieu einen Platten. Also und das 5 vor Ziel, da wartet, also das ist, nee, das war schon alles richtig so.
Und vor allem hat Pogi ja auch attackiert, als Mats Pedersen einen Platten hatte. Er wusste es zwar nicht, aber als er hat genau in dem Moment, als Pogi attackiert hat, hatte Mats Pedersen Platten und da haben sie auch, also das geht einfach nicht. Und das war ja wirklich so ein klassischer Fahrfehler, einfach geradeaus rein in die
Ecke. Ja, und vor allem Pogi hat da so attackiert, der ist einfach so drüber gegangen, dass er dann der hat schwarz gesehen und ist dann, also das war ja keine harte Kurve. Also klar,
nee, das war wieder Taliban von den Kiel Runners da, der hat ausgeklinkt und ist einfach geradeaus gefahren, weil keine Kurve fahren. Der
jetzt,
hat nicht gesehen.
Damit
ja.
machen wir
so,
das Ding
du bist
zu.
Unter Zeitdruck, Deckel drauf. Euch ein schönes Wochenende. Frohe Ostern vor allem. Das ist die Osterepisode.
Oh ja, frohe Ostern.
Frohe Ostern. Niki Boy, dir ein gutes Trainingslager. Und
wir sprechen uns
früher nächste Woche als diese Woche.
Ja, wir sprechen schon in ein paar Tagen wieder, Nils. Wir machen Mittwoch, genau. Nächste Woche Mittwoch nehmen wir auf. Dienstag oder Mittwoch.
Also wie man es ins Mikro reinspricht, kommt es am Kopfhörer wieder raus.
ich glaube, den gab es noch nicht, aber der ist richtig.
Nee, aber der ist richtig. Und der hat auch, der macht, der ist auch Sinn, macht Sinn im
Verstand. Der ist absolut Sinn, ja. Ich finde auch, die Sprichwörter, die wir verdrehen, die sind dann vielleicht anders als das Original, aber die machen alle Sinn.
Absolut. Und jeder weiß, so. Was gemeint ist. Das ist das Entscheidende.
So, ja, absolut. So sieht's aus. Also,
gut. Görgemann, schöne Ostern. Nicky
frohe Ostern, viel Spaß beim Eiersammeln.
Bis dann.
Tschüss.